dort. Ich muss mal pissen mit dem Bagger.
Das ist doch lächerlich.
Mit dem Superball.
Ach, schau. Ich schau.
Ja, was, Frankvogel?
Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen.
Freiheit. Ich gebe jetzt schön einen Keulen.
Talk Power granted.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge des Beanstalks. Heute mit Stefan.
Hi.
Mir Andreas und wir haben einen Gast eingeladen und zwar Nicola. Moin Nicola.
Hi, grüßt euch.
Ja, cool, dass du mal vorbeischaust. Einige kennen dich ja aus den Eddie Twitch Streams als Supporter und wir würden einfach mal gerne wissen, ja, stell dich nur mal ganz kurz vor, was machst du bei RBTV und wie bist du da hingekommen?
Ja, Supporter beschreibt es schon ganz gut, wie du es gesagt hast. Ich bin jetzt offiziell dabei seit Februar bei Rocket Beans. Vorher war ich schon mal, ja, schon eine Zeit lang als Nebentätigkeit seit November, glaube ich, dabei. Oder Dezember, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Während ich noch meine Ausbildung gemacht habe, nebenbei. Deswegen bin ich da jetzt schon eigentlich 4 Monate jetzt offiziell dabei. Denkt man gar nicht. Ganz schön lang. Schnell vergeht die Zeit. Aber genau, und vorher war ich schon Chatmoderator, hab viel Technikkram für unsere Chatmods gemacht bei Rocket Beans. Ja, und das auch schon seit, weiß ich gar nicht, Dezember 2014 wurde Rocket Beans gegründet.
Bist ganz von Anfang an dabei, das hatte ich auch gar nicht schon, mehr auf dem Schirm, ja, okay.
Genau, wir waren dann damals die ersten Chatmods, als Hauke das noch ein bisschen geregelt hat. Haben wir da ihnen dann ausgeholfen. Früher haben ja noch die Mitarbeiter selbst den Chat moderiert. Das wurde dann irgendwann, wurden dann Chat-Moderatoren an Bord geholt. Und da war ich dann auch am Start. Weil vorher war ich schon im Teamspeak-Team vom RocketSpeak. Da haben wir uns auch schon zusammengefunden als Mod-Team. Und haben da ein bisschen, da war ich noch CSGO-Game-Server-Admin. Und hab da die Community-Server damals noch betreut. Genau, die gibt's heute leider gar nicht mehr. Schade drum.
Also du arbeitest jetzt aber auch seit Februar hauptberuflich bei RBTV oder hast du noch andere Arbeitgeber?
Oder ist das jetzt? Nee, hauptberuflich bin ich bei Rocket Beans, genau.
Okay. Und ich habe nur jetzt vorhin noch auf deiner Seite von RBTV gesehen, dass du auch viele Anwendungen auch programmiert hast und zum Beispiel bei Zugzwang hast du da auch ein Tool gebaut. Wie kam das dazu? Hattest du das dann von dir aus? Kam da von dir die Initiative, dass du dann gesagt hast, ich kann ein bisschen was programmieren? Oder ist das dein Hauptberuf, dass du dann da quasi Programmierer bist? Oder was hast du gemacht?
Also, das war noch während meinem Studium damals. Ich habe Informatik studiert in München. Und in der Zeit war ich dann eben Chatmoderator. Da habe ich gerade mein Studium angefangen, 2014. Und dann kam irgendwann der damalige Community-Manager Timo auf mich zu, meinte, hey, Fabian gerade hat eine coole Idee. Wir würden gerne ein Schachformat machen. Ach, irgendwie so ein komischer Name, Zugzwang, da ist uns der Name eingefallen. Danach das Format, kennt man ja. Und das soll eigentlich so gemacht werden, dass Jan Gustafsson, das ist so ein Schachspieler, kannten wir bis dahin noch gar nicht so richtig, der würde dann onstream gegen den Chat spielen. Und erst war die Idee okay, oder Max hatte die Idee, dass quasi jeder seinen Zug dann in den Chat schreibt. Also quasi Figur und dann welches Feld und so weiter. Als Chatbefehl, wie eine ganz normale Abstimmung. Und da meinte ich so, seid ihr wahnsinnig, das machen wir einfacher, cooler. Weil ich habe da vorher auch schon ein Moderationstool für die Rocket Beans, also für unsere Chatmods geschrieben. Weil wir hatten ja die Situation damals, dass wir von Twitch auf YouTube gewechselt sind. Und da ist der Chat relativ schwer zu moderieren, weil YouTube bietet da relativ wenige Tools oder gibt da den Moderatoren sehr wenig an die Hand, um das überhaupt machen zu können. Deswegen habe ich da eine Webseite programmiert, wo der Chat reingelaufen ist. Quasi der Vorgänger vom Superchat. Und dann wurden quasi da auch die Chats kombiniert, als Twitch dazu wieder kam. Und ausgehend davon hat mich Timo gefragt, hey, lass mal das cooler machen. Und dann habe ich dann eine Webseite programmiert, worüber man als Teilnehmer dann mitmischen konnte, bei Zugzwang 1 damals. Und dafür bin ich dann auch zum ersten Mal nach Hamburg gekommen.
Hast du denn auch bei der neuen Website auch mitgeholfen? Warst du da auch irgendwie mit integriert oder ist das ein anderes, also war das eine andere Baustelle?
Die ist ja lustigerweise parallel entstanden. Also ich habe dann, Timo hat mir dann ein paar Sachen gezeigt, weil wir Mods müssen ja NDAs unterschreiben und deswegen konnte er mir immer ein paar Sachen zeigen von der neuen Webseite. Die war damals noch im Beta-Status, als die Sendung lief. Aber ich habe damit nichts zu tun gehabt. Also ich war nur im Beta-Team, wo wir ein bisschen ausprobiert haben, wieso die ganzen Features sind. Und ja, das war's eigentlich. Aber damit habe ich nichts am Hut. Das hat Doom und das ganze IT-Team geregelt. Ja.
Cool.
Ja, die eine Frage, die wir jetzt schon haben, die hat sich ja fast schon erklärt. Also seit wann du RBTV-Zuschauer bist, ist dann ja quasi von Anfang an. Kanntest du die Bohnen vorher oder wie bist du überhaupt auf die Bohnen gestoßen? Gibt es da eine Geschichte?
Ja, die Geschichte schnell erzählt. Giga habe ich nur so am Rande mitbekommen. Das war so ein Ding, ja, da war ich noch zu jung. Ich bin ja erst 27, deswegen. Ich bin noch jung in der Hinsicht. Gibt noch ältere Zuschauer, die haben da die ganze Giga-Zeit mitbekommen, aber ich gar nicht.
Was? Habe ich schon nie von gehört von älteren Zuschauern.
Nee, ich auch nicht.
Nee, die, also, bin seit Giga dabei, das höre ich schon so oft. Meine Güte. Aber ja, ich bin erst seit Game One und da auch nicht so regelmäßig dabei. Aber da habe ich dann eher was mitbekommen. Dann vor allem während meinem Abitur habe ich dann die Sache mit Hard Reset mitbekommen, als dann die Pete Smiths Hard Reset abgegeben haben an die Rocket Beans. Da habe ich dann zum ersten Mal so richtig mitbekommen, ah, da passiert was, das ist cool. Das sind ja die Typen von Game One, die ich schon mal ein bisschen verfolgt habe. Und ja, dann mit Rocket Beans fand ich sehr cool und dann blieb ich da lustigerweise auch dann 24/7 dran. Was sich dann auch entsprechend meinen Leistungen in der Uni niedergeschlagen hat. Muss man leider so sagen.
Ja, hast du denn, so geht's manchmal.
Hattest du denn ein Lieblingsformat oder gibt es jetzt immer noch das Format, was du am liebsten schaust bei RBTV?
Verflixte Klicks ist fantastisch. Es ist echt gigantisch, was die da auf die Beine gestellt haben, auch schon vor Rocket Beans. Das habe ich ja damals auf deren YouTube-Kanal schon ein bisschen verfolgt und dann, als es dann auf Rocket Beans übernommen wurde und in dieser Production Value mit Greenscreen und allem, das ist schon fantastisch. Da schaue ich immer wieder gern. Aber sonst, ja gut, wie Pen and Papers, bin ich großer Fan von. Spitzestifte, bin ich ja jetzt auch ein bisschen Teil davon geworden, wenn man so will. Dann kriege ich Ärger von Anton, wenn ich das sage.
Ja, über das ganze Thema sprechen wir später nochmal ein bisschen ausführlicher.
Ja, aber das ist so die...
Als Chatmod ist es doch wahrscheinlich auch Pen and Paper immer ein Haufen Stress, oder?
Ja, aber es ist mehr Stress, wenn man als Chat-Moderator quasi, wenn da gerade in den Chat geschaut wird, da ist am meisten Stress. Wenn da irgendjemand, unten im Let's Play zum Beispiel, da war noch mehr Stress, wenn dann gesagt wurde, hey, ich bin jetzt, zum Beispiel wenn Simon sagt, gib mir mal eine Lösung für dieses Rätsel und dann liest er halt den Chat. Mhm. Und wenn da irgendwas auftaucht, was er nicht lesen soll, weil Beleidigung, keine Ahnung was, da ist es dann viel, viel anstrengender. Aber bei einer Pen and Paper ist zwar viel los, aber viel geschrieben wird jetzt auch nicht mehr, also gefühlt.
Ah, okay.
Da gibt es ein paar andere Events, die dann ein bisschen mehr reinhauen, wo dann viele Leute geben dann zwar ihre Meinung ab, aber die sind meistens noch alle okay und so. Oder schwierig war es auch, wenn irgendwelche Gäste da sind, die dann etwas kritischer sind, also die kontrovers sind, das ist das richtige Wort. Das war dann immer heikel. Und das ist immer noch aktuell so, vor allem bei den VOD-Kommentatoren merke ich das. Ich habe ja noch Connections zu den ganzen Moderatoren und die leisten da echt einen riesigen Job. Das ist immer wieder beeindruckend.
Da hätte ich echt gedacht, das hat sich mittlerweile schon gebessert, aber anscheinend doch noch gar nicht so stark. Weil da war es anfangs, war es ja da wirklich Wild West, was man so mitbekommen hat.
Das stimmt, ja. Also es hat gar keine Moderatoren gehabt, da war es wirklich, das war hart. Und da haben sich teilweise auch die Chats aufgeteilt, dann gab es private Chats. Wir hatten ja bei Twitch eine Zeit lang auch Gruppenchats, die wurden ja dann irgendwann angestellt. Aber da hat sich das ein bisschen so verschoben. Gab auch IRC, wurde aufgenutzt oder halt Discord. Telegram hat sich dann immer schön aufgeteilt, weil die Leute wollten den Chat nicht mehr benutzen, weil da alles anstrengend war. Und dann sind sie dann erst abends oder nachts zurückgekommen, weil da der Chat dann wieder angenehm war. Aber das stimmt, das war echt schwierig damals. Im Vergleich zu heute gar nichts. Also heutzutage ist es deutlich angenehmer, aber ist halt immer noch da, leider.
Ja, ich glaube.
Die werden nie weggehen.
Ich wollte gerade sagen, das ist halt so ein Internetding. Ich glaube, das lässt sich so komplett nirgendwo vermeiden, egal wie gut oder böse oder was auch immer der Moderator dann on air ist.
Ja, genau, das zählt auch immer dazu, ja. Aber man darf natürlich auch die netten Leute nicht vergessen. Also es gibt so tolle Menschen im Chat. Die meisten schreiben auch nicht so viel. Deswegen darf man das gar nicht über einen Kamm scheren. Aber es gibt halt immer die schwarzen Schafe, die reißen dann alles runter.
Als du jetzt angefangen hattest, wie waren so die ersten Wochen? Also ich meine, du kanntest ja dann anscheinend schon, warst ja ab und zu schon mal da gewesen. War das für dich jetzt eine, also kommst du aus Hamburg oder musstest du umziehen?
Ich wohne aktuell noch in der Nähe, also in Bayern wohne ich aktuell noch, lustigerweise. Ich
Ach
bin komplett
so.
im Homeoffice gerade. Und deswegen, ich war ja vor 2 Wochen in Hamburg vor Ort. Das war mein zweiter Besuch quasi im Studio. Ich hatte keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe mich ein paar Mal verlaufen. Es ist richtig kompliziert. Vor
Das
allem, wenn man noch keine
sage ich
Zeit
auch immer. Ich glaube, ich würde mich dort in den
hat.
Häusern gnadenlos verlaufen.
Also, weil ich dich nicht bei der LAN-Party gesehen hatte, bin ich davon ausgegangen, dass du jetzt auch in Hamburg irgendwie da quasi wohnst und arbeitest. Aber ach so, machst du alles remote von zu Hause aus oder vom Büro aus und kannst dann quasi auch den Twitch-Stream, du bist gar nicht in Hamburg oder so, kannst alles remote zugreifen.
Genau, das ist der perfekte
Cool.
Job für Remote. Ich kann alles über Teamviewer machen.
Perfekt, ey.
Entsprechend ist halt ein bisschen schwierig, wenn ich dann Eddie sagen muss, hier drück mal diesen Knopf auf der Kamera. Das ist dann, das dauert ein bisschen länger, aber ja, es ist alles super machbar. Bin ich auch super dankbar, dass es das geht. Ich habe vorher Ausbildung in Nürnberg gemacht, deswegen habe ich eine Zeit lang noch in Nürnberg gewohnt. Auch als ich angefangen habe, da war ich gerade in der Abschlussprüfung. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig das war, dann den Nebenjob bei Rocket Beans zu balancen, zusammen mit der Abschlussprüfung. Das war hardcore. Aber ja, jetzt bin ich wieder umgezogen, aber bin immer noch nicht in Hamburg. Ich werde wahrscheinlich dann Ende des Jahres dann umziehen.
Ah, okay,
Genau.
hast schon vor, dann doch näher dorthin zu
Ja.
kommen.
Aber Wohnungssuche, ich merke es auch schon bei den Kollegen und Kolleginnen, die suchen aktuell auch teilweise noch Wohnungen, die neuen Kolleginnen und Kollegen. Es ist nicht so einfach, in Hamburg was zu finden, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich Großstadt allgemein.
Ja, auf jeden Fall, ja. In München war das Schlimmste, ich habe ja in München studiert, das kann man vergessen. Also, das ist, was da verlangt wird, ey, meine Güte. Da bin ich froh, dass ich nicht mehr nach München muss, weil, uiuiui.
Ja. Naja, gut. Gibt's denn bei dir jetzt so einen typischen Arbeitstag oder so? Dann wahrscheinlich gar nicht, oder? Du musst dann mehr reagieren, wer wann wie was auf Twitch macht, oder?
Ja, also meine offizielle Stellenbezeichnung heißt Content Manager Twitch Unit. Das ist, ja, schwierig zu beschreiben. Also ich kümmere mich quasi um die Kanäle unserer Twitch Unit. Vor allem um Eddies und Nils Kanal. Das sind meine beiden Fokuspunkte. Und da kümmere ich mich auch um die YouTube-Kanäle. Lade da die ganzen VODs hoch. Da habe ich auch Unterstützung aus der Community, was sehr cool ist. Weil Thumbnails bauen bin ich immer noch ein sehr großer Noob, deswegen. Habe ich den tollen William Bobby, der mir da sehr gut aushilft mit den ganzen Thumbnails. Aber ja, und da diese Videos eben auf SEO verbessern, dann also die ganzen Suchbegriffe, ja, Keywords einbauen, noch Beschreibungen machen. Das sind so Sachen, die halt auch anfallen, die man halt so noch macht. Dann, das so quasi gehört doch alles zum Daily Business. Aber hauptsächlich, die großen Arbeiten sind dann eher tatsächlich programmiertechnischer Art. Was man so gar nicht so denkt, weil es eigentlich kein Programmierberuf ist, aber es bietet sich halt an, dass ich Informatik studiert habe. Zwar nicht erfolgreich abgeschlossen, aber ich habe ein bisschen Ahnung davon. Und das bietet sich halt super toll an, weil Twitch bietet da viele Möglichkeiten, da noch ein paar Verbesserungen zu machen. Twitch Extensions heißt das Ganze bei denen. Zum Beispiel kann man dann den Sendeplan als Twitch-Panel bauen. Haben wir zum Beispiel jetzt gemacht. Letzten Monat war es, glaube ich. Seitdem gibt es unter jedem Stream der Twitch-Unit immer so einen kleinen Kasten. Design von Doom. Auch er ist ein fantastischer Designer. Und da kann man sehen, wann der nächste Stream ansteht, quasi. Dann direkt unter dem Stream, was normalerweise gut versteckt im Zeitplan von Twitch ist oder eben im Sendeplan auf Rocket Beans TV. Und das haben wir da ein bisschen zentralisiert. Und in der Hinsicht wird es dann auch einiges geben. Also solche Programmieraufgaben, auch Automatisierung, irgendwie Videos runterladen, irgendwo hochladen oder sowas. So ein bisschen die Arbeit ein bisschen vereinfachen. Oder wenn irgendwelche Events anstehen, Twitch Song Contest, da war ich für das Overlay zuständig.
Ah, okay.
Da noch viel zu, ja, also so die Abstimmungen im Chat quasi zu managen, über mehrere Chats hinweg, das alles irgendwie zu speichern, dann auszulesen, in einem Overlay anzuzeigen. Das ist so, also solche Overlay-Sachen gibt halt auch immer öfter solche Anfragen. Ich arbeite auch viel mit Sales zusammen, wenn irgendwelche Sale-Anfragen für die Streamer da sind, die am besten so cool wie möglich umzusetzen, da alles auszuschöpfen, was es gibt, technisch.
Also
Um halt
Sale-Anfrage
eben, ja.
heißt jetzt, dass sie quasi Werbung machen für irgendwas und du machst dann die Einbindung
Genau.
in die Streams.
Genau, das haben wir ja öfter sowas, dass,
Ja.
wenn man dann irgendwie so einen Banner sieht oder so, dann kann man den dann mache ich quasi so ein Widget, was sich dann einmal den Banner einblendet, wieder ausblendet. Oder Snipes haben wir für Rocket Beans Sendungen. Mhm. Wenn die Twitch-Unit bei irgendwas dabei ist, dann kann ich das quasi so ein Video abspielen eine bestimmte Zeit lang. Sowas gibt es keine Tools dafür normalerweise. Das muss alles selbst programmiert werden aktuell noch.
Mhm.
Also ja, deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass man so jemanden an Bord hat, der es ein bisschen so machen kann.
Ja, auf jeden Fall ist jetzt dann auch alles viel komplizierter wie früher, weil früher gab es da halt nur einen Stream. Ja. Jetzt dann, wie viele Leute sind es in der Twitch-Unit? 7?
Oh, pff, viele.
Ja.
Und, ja, gute Frage.
Ja, und wenn du das dann für alle machst oder fast alle, ich weiß nicht, wie es bei Simon ist, bist du da auch aktiv oder ist der dann ein bisschen außen vor, weil er ja bei Instinct ist?
Ja, das ist noch so ein Ding, ja. Also Simon kriegt von Instinct die meisten Sachen. Mhm. Also ich helfe ihm, supporte ihn. Das ist auch so ein Hauptding, was ich mache, eben dann da sein, wenn ein Stream ist und erreichbar sein, falls es irgendwelche Probleme gibt. Mhm. Vor allem in der Anfangszeit war das mega wichtig, weil Etienne, Nils, die kannten sich halt alle noch nicht mit Twitch aus. Die hatten noch nie so richtig Prüfungspunkte mit den ganzen Funktionalitäten. Mhm. Da denken wir gar nicht dran, aber die hatten ja auch nicht die Regie. Also die müssen jetzt quasi für sich selbst Regie machen, müssen OBS bedienen können richtig, müssen die ganzen Tools verstehen, Emotes hochladen, die ganzen Funktionen von Twitch halt verinnerlichen. Das ist,
den Stream richtig beenden.
Das ist ein gutes Feature, ja. Sollte man, ja.
Ja. Aber dadurch bist du bekannt geworden. Also gerade die Anfangszeit, das hat man ja, also könntest du dir denn auch vorstellen, dann, wenn du in Hamburg bist, auch öfter mal on-air tätig zu werden? Oder ist das gar nicht so von dir gewünscht? Also zum Beispiel Endgegner oder beim Kneipenquiz oder so, würde man dich dann in Zukunft irgendwo mal sehen oder ist das noch gar nicht so im Gespräch?
Also ich war, als Anton hat mich mal gefragt bei Game & Paper, ob ich für den Abschluss quasi, für das Ende mit vor die Kamera will. Da meinte ich so, nee, bin eh komplett verschwitzt, ist eh ganz schön hektisch da drin in der Regie. Ich saß noch in der Regie und habe da ein bisschen das Zeug gemanagt. Dann habe ich auch gemeint, nee, lieber nicht. Bei der LAN-Party hat es sich jetzt ein bisschen ergeben, dass ich da auch mitspiele und dann auch mal gezeigt werde. Das ist aber auch eher so, das habe ich nie eigentlich geplant. Das war immer so, ja, jetzt passiert's mal. Oder ich muss auch mal bei Rustplatz mal einspringen für unser End-Event mit Twitch Rivals. Da war ich plötzlich dann Host, zusammen mit Valentino und Wirt zusammen. Das war ganz komisch, aber passiert so. Also es ist halt, ja, also ich glaube, sowas wird nicht geplant. Als Moderator würde ich zum Beispiel, glaube ich, nicht einsteigen. Dafür fehlt mir die Ahnung, die Erfahrung. Kann nicht gut moderieren, also von daher sowas eher nicht. Mitspieler vielleicht schon irgendwo mal gucken, was mich halt anspricht. Es wird auch oft immer gefragt, wenn irgendwie ein Endgegner ansteht oder so, hey, wer hat davon Ahnung, wer will mitmachen? Da denkt man sich auch so, ja, kenne ich das Thema, okay, eher nicht. Aber vielleicht das nächste dann, ich lasse es da komplett offen. Ich habe jetzt aber keine großen Vorhaben, mich da jetzt irgendwo noch da reinzusetzen. Es kommt wirklich aufs Thema drauf an.
Ja, aber genau das Gefühl hat man auch, wenn man jetzt die zum Beispiel Endgegner sieht, dann dass häufig erwähnt wird, dass man mitgeschnackt wurde oder dass Andreas sagt, ja, ich habe wieder versucht, irgendwie Leute ranzukriegen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man dann, also wenn man da Ambitionen zu hat, dass man das dann irgendwie hinbekommen könnte. Ne? Also ich fand auf jeden Fall, dass du bei der LAN-Party eine sehr gute Figur gemacht hast, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. und ich glaube, viele würden halt gerne da noch mehr sehen. Also ja. Was war denn so dein bester und schlimmster Tag bei RBTV? Also wie die Einführung im Twitch-Unit, hattest du ja schon gesagt, das ist ganz schön chaotisch war am Anfang. Ist das so die Herausforderung gewesen?
Ja, es war vor allem halt noch das Ding, ich musste halt irgendwie, also das würde ich sogar als schlimmste Tage vielleicht beziffern, dass ich halt für die Abschlussprüfung gelernt habe, einerseits, was halt maßgeblich für mein Berufsleben ist. Hm. Und ich dachte, dass es maßgeblich noch ist, oder naja, mal schauen, was noch in der Zukunft passiert. Aber auch gleichzeitig eben diese Twitch-Unit überhaupt aufstellen, so mithelfen aufzustellen, weil das war ja noch, waren nur noch ein paar Stunden pro Woche und nicht jetzt Vollzeit. Aber das war, glaube ich, so, da war ich auch ziemlich gestresst. Also Fabian Kran ist ja mein Chef, der hat mich versucht auch immer auszubremsen, hat gesagt, ja, mach mal hier nicht zu viel und so. Sagt er jetzt immer noch. ganz lieber Mensch, meine Güte. Aber ja, aber da bin ich halt selbst zu ambitioniert und will das alles unter einem Hut kriegen und alles machen und alles perfekt hinkriegen.
Ja, das merkt man auch, halt wenn du teilweise gefühlt parallel bei drei Streams irgendwie bei den Leuten im Ohr bist, da frage ich mich auch immer, wie du das machst. Dann hast du mehrere Monitore dann, wo du dann die verschiedenen Streams laufen hast? Oder wechselst du wild hin und her? Oder wie machst du sowas ganz praktisch eigentlich, wenn jetzt Eddie und Nils zum Beispiel parallel streamen?
Spannende Frage. Also ja, als Programmierer hat man mindestens 3 Monitore und alles drunter. Das ist Anfänger, braucht man nicht. Von daher, ja. Klar, also alles gleichzeitig aufhaben. Es ist natürlich keine Pflicht, das zu machen bei mir, aber ich mache es halt trotzdem, weil es mir Spaß macht, alles ein bisschen zu überblicken, so ein bisschen zu schauen, ob alles überläuft. Aber genau, also ich schalte mich dann halt da ein, wo ich gebraucht werde. Wenn es dann gleichzeitig was kommt, wird es dann schwierig. Habe ich noch nicht klonen können bisher, das dauert noch ein bisschen. Und Maki beherrsche ich leider auch nicht. Aber ja, also dann muss ich halt ein bisschen priorisieren, gucken, wo ist jetzt am dringendsten was gebraucht. Und so oft passiert das jetzt auch nicht, dass irgendwo alles ausfällt.
Ja, hast du denn?
Ja. Ich wollte bloß sagen, man hat es halt ab und zu schon gemerkt, dass irgendwie ja, 2 Leute gleichzeitig streamen und du irgendwie mit beiden dann kommunizierst. Also jetzt nicht, natürlich nicht gleichzeitig, aber so innerhalb von 5 Minuten mit beiden kommunizierst, die dann teilweise auch selbst überrascht sind, wenn du dich zu Wort meldest.
Was man auch schon, weird, ja.
Ja, was man auch schon mitbekommen hat, dass die dann gar nicht wissen, dass du da bist eigentlich irgendwo. Und dann, ja krass, aber dass du das dann, da muss man dann auch wirklich, wie du schon sagst, muss man dann unbedingt auch wollen, dass man dann überall irgendwie seine Augen und Ohren hat.
Es ist auch eher so, es gibt ja, also es ist ja doch ein bisschen Magie, wenn man da, es gibt ja diverse IRC-Clients, mit denen man sagen kann, hey, ich connecte mich jetzt in mehrere Twitch-Chats und dann, wenn ein Name fällt, dann bekomme ich einen Pling vielleicht, aber nicht weiter verraten, sonst werde ich die ganze Zeit angepingt. Genau, aber sowas, weil ja, wenn ich dann schalte ich auch mal ein, dann ist es auch viel Glück dabei, wenn es dann heißt, hey, irgendwas geht nicht. Das ist so, da mal den Ton einschalten, oh, irgendwas, also man sieht es ja auch ein bisschen, wenn dann irgendwer struggelt. Dann erkennt man das relativ schnell.
Ja.
Dann kann man da mal ein bisschen hochdrehen und dann vielleicht weiß ich auch was, vielleicht mal nicht. Das passiert halt. Dann probiere ich halt so schnell wie möglich zu helfen. Das ist halt immer meine Ambition.
Ja, sehr schön.
Alles schön am Laufen halten.
Und hast du denn?
Ja, Andreas,
machst du denn dann auch? Hast du denn auch Zugriff direkt auf den Rechner von? Also kannst du dann wirklich sehen, was Eddie gerade sieht und dann direkt seine Steuerung übernehmen? Oder machst du wirklich nur alles so, wie wir es sehen und kannst dann sagen, ja, klick doch mal, da müsste der und der Button sein? Oder wie funktioniert das?
Also das ist der große Vorteil, dass die beiden noch Firmenrechner benutzen, die quasi von der Zeit aus dem Homeoffice standen und die wir jetzt nach und nach upgraden. Aber die ganzen Streaming-Rechner, da ist halt TeamViewer installiert, die sind mit unserem Firmen-Account verknüpft. Das heißt, ich kann dann halt direkt drauf zugreifen. Okay. Kann ein bisschen unglücklich sein, wenn dann TeamViewer läuft und Eddie ist gerade mit im Spiel und ich lande auf im Spiel und übernehme plötzlich die Kontrolle. Das ist ein bisschen unglücklich dann, da muss ich mir ein bisschen aufpassen. Da habe ich schon ein paar Mal das falsche Timing erwischt. Oder bei Florentin habe ich das auch mal, naja, passiert. Aber ansonsten, ja, das ist meistens, dass ich im Hintergrund dann ein bisschen mich auf TeamViewer, auf OBS aufschalte und da ein bisschen Regler drehe, sowas. Oder mal eine Szene wechsle, wenn mal wieder vergessen wird, aus dem Fullscreen-Cam mal ins Spiel zu wechseln. Das kann man schnell mal machen, das fällt nicht auf. Ja, das ist mehr dann so hier sneaky im Hintergrund irgendwas einstellen. Oder, ja, genau. Bei Twitch ist leider auch so, manche Funktionen für den Account sind dann immer auf den Eigentümer gesperrt, dann kann man dann quasi mit weniger Rechten nicht so viel machen. Das ist ein bisschen bescheuert. Deswegen müssen wir dann manche Sachen dann tatsächlich auch mit den Creatoren zusammen machen. Wenn dann ein Panel getauscht werden muss oder sowas. Ja, das geht dann nur quasi auf der Maschine, wo auch dann der Creator angemeldet ist. Genau. Da ist dann TeamViewer wirklich, ohne das geht's halt nicht. Oder Anydesk. Kann ja, ne, um mal mehrere Marken zu nennen.
Ja, nochmal einen kleinen Schritt zurück. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du jetzt an den Posten gekommen bist? Also wurdest du vorher schon angesprochen oder hast du dann wirklich gesehen, okay, die schreiben aus diesen Manager-Posten, wie nennt das sich, den du jetzt innehast?
Content Manager.
Content Manager, der ist ausgeschrieben und ich bewerbe mich einfach mal. Also ich kenne die Leute ja schon. Oder wurdest du auch angesprochen, das quasi gesagt, okay, probier's doch mal, bewerb dich doch mal. Oder ist Mischung?
Ja, es war eher so eine Mischung. Ich habe ich habe gesehen, dass Eddie sein Discord aufgemacht hat. Da habe ich mit Rocket Beats gar nicht mehr so viel zu tun gehabt. Nur, also ich war zwar noch im Mod-Team, aber war für die Technik zuständig. Und habe dann andere Projekte verfolgt. Aber dann, als ich gesehen habe, Eddie macht gerade sein Discord und bräuchte da Hilfe. So mit Channels einrichten und verstehen, was man überhaupt machen kann. habe ich mit Eddie halt noch ein bisschen gequatscht, weil ich schon vorher mit ihm Kontakt hatte, weil ich früher viel mit ihm CS gespielt habe. Und genau, dann kamen wir alle drauf, hey, ja, hier kann ich dir ein bisschen aushelfen. Und auch beim Stream-Setup ein bisschen helfen. Und dann, Fabian Krane war dann noch alleine quasi im Artist-Management. Und der ist dann auf mich zugekommen, hat gefragt, hey Nicola, kannst du dir nicht vorstellen, uns ein bisschen auszuhelfen? Und dann habe ich mich dann eben auf die Stelle beworben, die tatsächlich Miriam einnimmt, die ausgeschrieben war. Und Miriam ist dann gleichzeitig oder ein paar Wochen später dazugekommen. Und sie ist quasi dann eigentlich dafür zuständig, diese ganzen Sales-Anfragen entsprechend zu verarbeiten. Was ich jetzt zum Glück nicht machen muss, weil ich von Sales wenig Ahnung habe. Da bin ich sehr dankbar, dass das wer anders macht, weil eben diese Stelle ist eigentlich nicht für den Posten, was ich gerade mache, ausgeschrieben worden. Da geht's halt mehr um Sales, da geht's mehr um Instagram, wovon ich keinen Plan habe. Sowas. So, ne? Und deswegen ergänzen wir uns da ziemlich gut.
Also deswegen wurde praktisch deine Stelle quasi zusätzlich geschaffen oder daneben geschaffen.
Wenn man so sagen will, ja, also genau.
Ah ja.
Man dachte sich so, ja, das ist wahrscheinlich eine gute Ergänzung und ich hoffe, es ist auch so. Ja, aber ich denke, das war eine gute Idee, dass wir das dann so ein bisschen mehr aufteilen und dass ich da vielleicht ein bisschen Mehrwert bieten kann, was andere. Wir sind ja auch immer noch eine Talent-Agency, was vielleicht andere Agencies nicht bieten können. So ein bisschen mehr Support für die einzelnen Creator. Das ist, glaube ich, ziemlich cool.
Ja, also ich denke auch, also wie du auch selber gesagt hast, gerade am Anfang wäre es jetzt ohne dich oder ich sag mal allgemein ohne deinen Posten wahrscheinlich schwierig geworden, das alles im wahrsten Sinne des Wortes zu managen.
Und ich dann mich halt, da jetzt nicht so überhöhen. Das ist eher so, da wird es vielleicht ein bisschen länger gedauert, aber.
Nee, ich meine jetzt auch dann, aber gleichzeitig da Sales in Angriff zu nehmen, das muss ja dann auch alles erst gestartet werden und so. Also das ganze Ding so an den Start zu bringen, dass es eben laufen kann. Deshalb meine ich, das wär wahrscheinlich wesentlich schwieriger gewesen mit weniger Leuten einfach.
Ja, das also genau, weniger Leute, desto langsamer geht es auch voran. Das auf jeden Fall. Aber genau, es wäre ja schon ohne mich auch auf jeden Fall gegangen, dass ich jetzt meine Arbeit ist nicht so gigantisch drin, sondern eben, ja, hätte es ein bisschen länger gedauert wahrscheinlich. Aber so geht es immer halt ein bisschen flotter dabei, ist glaube ich auch nicht schlecht.
Ja. Dann haben wir hier noch eine Frage, die kam auch aus der Community, und zwar, wie viele YouTuber du mit deinem Programm unterstützt. Also gibt es da noch andere, außer die Leute von der Twitch-Unit, wo du irgendwas für machst?
Oder bist du natürlich die Frage, jetzt aktuell oder vorher schon?
Kannst du beantworten, wie du möchtest.
Okay. Das ist natürlich jetzt schwierig, in einem Rocket Beans Podcast das zu beantworten. Aber ja, ich habe auch ein bisschen vorher, also meine, in Klammern, in Anführungszeichen Expertise kommt auch ein bisschen durch viel Ausprobieren. Okay, dann, ja, also vor allem, weil ich bei der GameStar viel gemacht habe, da war ich die letzten Jahre vor allem aktiv in deren Livestream-Programm. Hab da viel Overlays gemacht, viele Chat-Interaktionen, Chatbots gebaut, sowas. Und dann hat sich das immer mehr ein bisschen summiert und wurde immer ein bisschen besser und alles wurde dann stabiler und cooler. Genau, da habe ich so meine Erfahrung her. Ja, YouTuber, also GameStar YouTube, GameStar Twitch war ich viel aktiv. GameTube gibt es ja auch noch. YouTube, da habe ich viel gemacht für die. Ja, und noch muss überlegen. Hier, Nerdstar. Also es ist eher so die GameStar, das GameStar-Universum, will ich mal so nennen. Genau. Aber ja, jetzt halt eben Rocket Beans.
Ja, okay. Aber dann bist du quasi schon immer auch neben dem Studium und Ausbildung und was auch immer irgendwie so da gewesen, wo du jetzt auch schon bist, so von dem Interessengebiet her.
Ja, also ich mache so viel nebenbei, dass es vielleicht ja irgendwann selbst einen Überblick. Ich mache noch nebenbei, schreibe ich für eine kleine Nintendo Switch-Redaktion. Auch schon seit 10 Jahren, glaube ich.
Ach, krass.
Oder noch länger, wahrscheinlich 15 Jahre inzwischen. Ja, aber da ja, komplett auf freiwilliger Basis, also da wird keiner entlohnt. Das ist einfach so, ja, wir schreiben halt, weil es Spaß macht. Das war halt damals auch meine Frage, mache ich jetzt Programmierung, mache ich jetzt Journalismus? Musste ich mich damals entscheiden. Holst halt Programmierung. Ich habe noch ein kleines GTA-Projekt, wo ich viel, viel mache, auch schon seit 10, 15 Jahren bestimmt, wo man auch viel programmieren tut. Und ja, die ganzen Projekte summieren sich dann immer und werden ein bisschen weniger. Deswegen habe ich da irgendwann den Überblick verloren, was ich schon überall schon was gemacht habe. Aber stimmt, bei der GameStar hatte ich auch die Möglichkeit, ein bisschen bei der Gamescom mitzuarbeiten damals und auch bei dem Deutschen Computerspielpreis. So ein bisschen größere Produktionen, ein bisschen was zu machen. Das war ganz cool. Das hat mir auch ziemlich geholfen, muss ich sagen. Da bin ich schon ziemlich dankbar der GameStar, dass das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber genau.
Hattest du denn jetzt auch als Maurice das erste Mal, ich glaube, das ist ja beim ZIFF-Gipfel, hat er mitgemacht, hattest du da irgendwie deine Finger mit dem Spiel, dass du ein bisschen die Kontakte geteilt hast? Oder war das für dich auch eine Überraschung, dass auf einmal GameStar-Leute bei RBTV auftauchen?
Beim Bränkespiel, ja. Ich weiß gar nicht, wie es war. Das war, glaube ich, es kam, glaube ich, ursprünglich ja von dem Pizmeets, glaube ich sogar, diese Idee, dass man öfters mal ZIFF zusammenspielt. Da habe ich, glaube ich, schon mit Maurice zusammen gequatscht. Hey, wie, können wir ja zusammen irgendwie gemeinsam Umfragen machen in allen Chats und so weiter. Dadurch habe ich auch ein bisschen Kontakt zu den Pizmeets bekommen. Und dann kam halt dann, ja, dann kam auch so der Kontakt auch wieder zu Rocket Beans zurück, wo wir dann auch. Die Regie hat ja dann auch irgendwie die ganzen Ränkespiele ja auch bei sich gestreamt. Deswegen habe ich dann da wieder mit Wir damals noch zusammengearbeitet, der damals Redakteur dafür war. Ja, also ich glaube, ich bin nicht dafür verantwortlich, irgendwelche Kontakte zu knüpfen, aber es war so mehr so, hey cool, die Leute kenne ich ja, die kennen mich ja noch. Trifft sich ja ganz gut. Ja. Kann ich mit dem was zusammen machen? Also so eher in die Richtung, nicht jetzt, dass ich jetzt irgendwann proaktiv noch irgendwas mitgewirkt hätte.
Jetzt hast du ja gerade von so vielen Projekten gesprochen, die du noch nebenbei machst. Aber zocken tust du auch. Und was sind so deine persönlichen Lieblingsspiele? CSGO meintest du vorhin, auch noch nur Shooter?
Ja, also Counter-Strike habe ich in meinem Studium hoch und runter gespielt. Das ist jetzt nicht so, ja, also das mache ich dann, wenn auch mit Eddie, wenn der mal wieder spielt oder so. Oder Valorant, also ja, die Shooter schon. Ansonsten, ja, Nintendo Switch eben, wenn ich mal wieder einen Testbericht schreibe. Letztens Lego Star Wars, vor ein paar Tagen veröffentlicht. Boah, was für ein Projekt. Aber genau, das ist dann eher, ja, ich verbinde es immer automatisch mit Arbeit. Richtig schlimm. Aber, und wenn ich was spiele, dann eher auf meinem Twitch-Stream zusammen mit meinen beiden Kollegen. Habe ich einen kleinen Twitch-Stream und da spielen wir dann meistens irgendwelche Koop-Games. Also, das hat sich dahin verlagert.
Was? Wie heißt der Kanal auf Twitch?
Team_Dogs.
Ah, okay.
Das ist, ja. Auch, das sind diese Kollegen aus der GTA, aus dem GTA-Projekt, mit denen ich dann viel in der Freizeit gemacht habe. Und da hatten wir dann irgendwann die Idee, hey, die ganzen Sachen, die wir zusammen spielen, können wir eigentlich mal streamen. Genau, und da habe ich dann auch ein bisschen Expertise aufbauen können, eben hier, weil ich auch für uns ein bisschen so Overlays gebaut habe. Ja, also das ergänzt sich hier und da, das ist, ja, fließender Übergang.
Ja, schön. Bevor wir jetzt zu dem RBTV-GTA-Projekt kommen, über das wir ja eigentlich reden wollten, noch eine Frage zu den Streams. Da weiß ich aber gar nicht, ob du dazu was sagen kannst und sagen darfst. Dabei stelle sie dir trotzdem mal. Und zwar geht es darum, ob es irgendwelche Vorgaben gibt, also wirklich, ich sag mal, strengere Vorgaben, wie die Streamer aus der Twitch-Unit untereinander gleichzeitig streamen dürfen. Also es kam die Frage auf, ob sich gerade, wenn sie irgendwie jeweils am Quatschen sind, ob sich das nicht sehr kannibalisiert. Also wenn sie verschiedene Spiele machen, klar, dann ist das eine andere Zielgruppe oft, aber wenn so IRL-Streams oder wie sich das nennt, parallel machen, gibt es da Vorgaben oder ist es mittlerweile so, dass mir dann gesagt wird, okay, ihr wisst schon, was er macht?
Ja, also es ist Letzteres. Wir geben also Vorgaben an sich, gibt es jetzt wirklich keine jetzt, die in Stein gemeißelt sind, die wo man sagt, wenn du das jetzt dagegen verstößt, dann gibt es Ärger. Nee, das ist wirklich, ja, vermeidet es am besten, wenn hier ein großes Event irgendwo bei Rocket Beans ist, dass ihr da zu früh live geht und sowas, weil es halt dann doof ist. Und gleichzeitig mit Streams online gehen kann man eben nicht verhindern. Das lässt sich nicht verhindern. Da das einzuschränken, das haben wir immer, ja, da haben wir immer ein bisschen evaluiert, wie das aussieht, wie man es ein bisschen besser gestalten kann, aber an sich, ja, es ist halt, das Stream lebt halt auch von der Spontanität. Wenn dann irgendwie ein neues Spiel rauskommt, wenn irgendwas gerade im Hype ist bei Twitch, dann, ne, ja, muss es halt auch mitgenommen werden ein bisschen.
Ja,
dann,
gut,
wenn Leute das irgendwo sehen.
Gerade jetzt, ja, mit Elden Ring, da ließ es sich ja wirklich nicht vermeiden.
Ja, das ist
halt
natürlich
komplett Bock drauf gehabt, ja.
Genau, das ist halt schade. Nur für uns, als Leute, die das irgendwie managen im Hintergrund. Weil, ja, dadurch wird halt eine große Zielgruppe dann ausgelassen, die keinen Bock darauf hat. Aber an sich, ja, wenn sie darauf Bock haben, es ist immer cool, wenn Streams laufen, worauf die Leute Bock haben. Das sind immer die besten Streams. Immer, wenn man dann merkt, okay, die Person hat da richtig Bock gerade, perfekt.
Ja.
Und wenn wir dann noch irgendwas Größeres draus machen können, dann auf jeden Fall.
Ja, ich glaube ja auch, wenn das zu streng geplant wäre, dann wären wir ja fast schon wieder bei so einem Sendeplan, wovon die Bohnen ja weg wollten.
Wir probieren trotzdem, dass wir versuchen, Regelmäßigkeit reinzukriegen. Das ist immer so ein Hauptkritikpunkt. Wir wissen gar nicht, wann die Leute streamen. Mhm. Man merkt beim Vereinigen unserer Talents, dass die halt eben noch nicht wissen, was sie wann streamen. Das ist ein bisschen kritisch. Da arbeiten wir sehr dran, dass wir da noch ein bisschen Regelmäßigkeit reinkriegen. Weil auch wenn Spontaneität cool ist, brauchen wir ja trotzdem noch das Element der Regelmäßigkeit. Irgendwie trotzdem noch, damit sich die Zuschauer und Zuschauerinnen ein bisschen darauf einstellen können, wann dann überhaupt gestreamt wird. Und nicht aus heiterem Himmel dann überrascht werden davon. Aber ja, wir probieren das Problem eben damit zu lösen, dass wir gemeinsame Zock-Sessions irgendwie organisieren. Die Mario Kart Lobby ist so ein berühmtes Beispiel dafür.
Das läuft ja dann jetzt immer montags abends, oder?
Wenn ich das richtig genau, das ist so ein fester Termin, Montag, 20 Uhr. Nils und wir sind aktuell noch dabei. Mhm. Eddie hat es auch mal ausprobiert. Aber das ist halt auch so eine Sache. Ja, wer hat Bock auf Mario Kart, ist halt was Lockeres für zwischendurch, viel Casual. Und aber noch cool mit anderen Streamern was zusammen zu machen, das ist halt auch mal ein wichtiger Punkt. Macht auch mal Spaß. Und da ist es dann vollkommen okay, wenn alle streamen gleichzeitig. Oder wir probieren, bei Dolmen hatten wir es letztens, das war tatsächlich eine verkaufte Sache, da probieren wir dann nacheinander zu streamen, so ein bisschen so einen Event-Tag draus zu machen. Wir probieren wieder halt so viel mitzunehmen, wie es geht, um ein bisschen die Sache cool zu machen für alle. Und auch, ja, damit sie alle wohlfühlen, damit es auch, für alle passt. Mhm. Weil Krogi streamt lieber frühs oder mittags und alle anderen streamen dann eher abends und so. Das kann man dann schon ein bisschen so ordnen, damit es gut passt für alle.
Ja. Hm. Ja, ich glaube auch, also wenn ich mir so die Zeiten angucke bei den Streams, es hat sich jetzt gut, Eddie und Nils sind oft zu ähnlichen Zeiten unterwegs, habe ich mitbekommen, aber der Rest teilt sich ja schon so auf, wie du sagst, Krogi ist entweder ganz spät abends oder früh morgens, Mara irgendwie so Nachmittag und Florentin auch, aber Florentin ja auch nur an 3 oder 4 Tagen die Woche.
Genau, der kommt dann extra ins Studio dafür. Mhm. Oder streamt von daheim aus.
Ja.
Das hängt dann ein bisschen davon ab. Ja, und Eddie ist halt unser Late-Night-Streamer, der ist ja noch, war früher zumindest noch bis 2 Uhr online.
Der sammelt dann alle ein, die noch übrig sind.
Genau, Zuschauer. Der kriegt dann die ganzen Raids ab. Aber ja, also so hat sich's eigentlich ganz gut aufgefächert. Und ja, solange es so läuft bei denen und die auch mit Spaß damit haben, sehen wir da jetzt auch keinen großen Bedarf, da groß was zu machen. Das spielt ja uns in die Hände, wenn sich die Leute ein bisschen aufteilen. Deswegen ist es schon ganz okay. Außer für Zusammenzock-Sessions, da ist es ein bisschen schlecht. Denn dann vor allem Re-Rising ist jetzt so ein Thema. Er ist jetzt Nils im Urlaub. Mhm. Jetzt kann Eddie nicht mehr mit Nils spielen. Aber sowas hat sich da auch eingeboten. Da haben wir mal intern rumgefragt, hey, wir hatten Bock darauf. Und dann probieren wir halt zusammen was zu organisieren. Gemeinsam Server oder so. Ja. Das sind halt immer gute Möglichkeiten, ein bisschen die Leute wieder zusammenzubringen. Squad-Streams zu machen. Jetzt sind da alle Partner, jetzt geht's ja überall. Das war ja vorher auch noch ein Problem. Ohne Partnerstatus kann man ja keinen Squad-Stream machen. Und mit Third-Party-Tools wie Multistream und sowas hat man das Problem, dass da nach 15 Minuten der Stream sich für ein paar Sekunden ausschaltet, was komplett bescheuert ist. Hm. Und die Führer nicht richtig gezählt werden, da hat dann Twitch was dagegen, dass man dann andere Tools benutzt. Na, leidiges Thema.
Ja, es steckt schon viel dahinter. Mhm.
Ja, mit der Partnerschaft ist alles viel besser geworden. Da ist auch vieles einfacher. Jetzt haben wir auch direkte Kontakte zu Twitch. Da ist jetzt schon deutlich angenehmer geworden als vorher. Hm. Es ist auch sowas wie Twitch Song Contest möglich, wo man dann mal sagen kann, hey Twitch, habt ihr Bock? Machen wir mal zusammen. Ja, hat einem gut gefallen.
Ach, das war mit Twitch abgesprochen oder sowas? Muss man sogar mit Twitch absprechen? Das wusste ich jetzt auch gar nicht.
Nee, also das war dann eher so eine Frage, hey, wie sieht es denn mit GEMA-Sachen aus, müssen wir da irgendwas anmelden?
Okay,
wir haben eine Stadtzeilenplatzierung bekommen für die Zeit, das war dann zusammen mit Arbeit mit Twitch, dass das auch ein bisschen gefeatured wird, weil die wollen aktuell halt diese Art von Events ein bisschen fördern. Das hat sich dann sehr gut angeboten und dann können wir da ein bisschen in die, und wir hatten auch ein bisschen Kontakt mit dem bei Rustplatz, da haben wir mit denen ja auch zusammengearbeitet, auch mit Bonjour. Das war ja auch das war eine harte Zeit. Rustplatz, meine Güte. Ja, da waren wir ja auch sehr stark involviert.
Und da war ja auch zwangsweise viel parallel.
Ja, genau, also das war natürlich auch Overflow. Da gab es noch die Drops, was ziemlich cool war, dass wir dann Zuschauerinnen dann belohnen konnten mit Drops, wenn sie schauen. Mit exklusiven Drops, die haben dann an manchen Stellen nicht funktioniert, da muss man dann nochmal nachhaken. Muss man mit den Entwicklern mal schreiben, Face Punch ist für die Drops zuständig. Das ist wirklich sehr spannend, welche Kontakte dann da hier verlaufen, wohin und was alles organisiert werden muss. Wow, Respekt an Jens, der das da alles irgendwie und einem da, ja, alles dann organisiert hat und wo wir dann ein bisschen ausgeholfen haben. Ein bisschen, ja. Wir haben schon ziemlich viel ausgeholfen, aber ich meine jetzt zusammen mit Bonfire sowas auf die Beine gestellt bekommen haben, dass das so gut funktioniert hat, bin ich echt stolz drauf.
Ja. Ich glaube, das war jetzt erstmal unsere so allgemeine Fragenrunde.
Ja, oder? Dass man mal so einen Überblick bekommt, was du eigentlich da machst. Genau. Das hört sich echt mega spannend an und ich finde auch die Geschichte echt gut, dass du quasi als Zuschauer und dann durch dein Engagement dann nachher zu der Festanstellung gekommen bist. Das ist schon echt cool. Und, ja, wie du schon gesagt sagtest, jetzt durch den Anfang von Twitch, man hat halt immer mitbekommen, dass du da im Hintergrund schaltest und waltest und auch immer aktiv bist. Ja, mega gut. Jetzt habt ihr ja auch noch dieses neue Pen and Paper Experiment, Game and Paper, ins Leben gerufen, zusammen mit Anton. Da warst du bei der Planung auch dabei oder wurdest du dann einfach angefragt, kannst du da mithelfen?
Genau, Anton war der Initiator, der ist der Initiator von dem Ganzen, also der hat sich's ausgedacht. Und ich kam nur dazu, weil wir uns mal drüber unterhalten haben, dass ich nebenbei halt dieses GTA-Projekt habe, wo ich schon ziemlich viel Erfahrung mit GTA-Servern sammeln konnte. Und da meinte er, er wollte ursprünglich in GTA Online veranstalten, das Ganze. Habe ich ihm gesagt, nee, lass es mal lieber. Das wird so nix. Lass es mal lieber irgendwie in so eine Multiplayer-Mod auslagern. Und dann haben wir uns dann auch gemeinsam hingesetzt und haben die Insel geplant. Ich habe ihm gesagt, was möglich ist im Spiel und was nicht möglich ist. Und dann haben wir uns da Stück für Stück rangearbeitet. Also ja, ich war in der Planung beteiligt, aber er hat sich schon den Bärenanteil ausgedacht. Also Respekt dafür. Der, wie gesagt, die Story mit den Dossiers, dass die Charaktere jeweils so 2-3 Seiten Dossier bekommen haben. Ja, kann man sich vorstellen, wie komplex die Story eigentlich an sich war.
Und die Story selbst, die kam von Anton?
Ja, genau. Okay. Die hat er sich überlegt, die ganzen Namen, die ganzen Hintergrundgeschichten für die einzelnen Charaktere. Da hatten wir ja letztens das Was wäre wenn, eben im Stream, haben darüber noch ein bisschen philosophiert, was eigentlich der Plan davon war, wie es eigentlich hätte laufen sollen oder was eigentlich so, ne, man hat ja immer so den Weg, den die nehmen könnten, was der optimale Weg ist, wovon sie halt ein paar Bögen genommen haben, weil das war schon faszinierend, was dann am Ende rausgekommen ist, wo wir an ein paar Stellen dann auch mal, ja, ein bisschen forcieren müssen, dass hier und da mal es wieder in die richtige Richtung geht. Aber das ist bei Pen and Papers halt so. Da ist halt die Freiheit da. Ja. Und die wird halt ausgenutzt.
Ich glaube, teilweise. Das beim Pen and Paper immer schwierig zu planen. Wie lange
war denn? Ja, da könnte Hauke wahrscheinlich noch was erzählen.
Ja. Wie lang war denn so die komplette Planungsphase? Es wurde ja 2 oder 3 Mal auch schon verschoben. Also, wann kam denn die Idee auf? Oder wann hast du es erstmal von der Idee gehört, bis es dann jetzt wirklich on air ging? Der erste Versuch, weißt du das noch?
Ich scrolle gerade in Slack zurück. Sekunde. Ich werde es euch gleich sagen. Aber das mit der Verschiebung ist vielleicht noch ganz interessant. Das kam eher zustande, da das ein bisschen zu früh kommuniziert wurde. Wir hatten quasi schon die Idee, hey, wir machen jetzt ein bisschen was in die Richtung. Und dann kam schon die Ankündigung quasi. Das war ein bisschen schlecht geplant
aber von uns. Zweimal? Unglücklich.
Ja, tatsächlich. Also das ist nicht gut gelaufen.
Okay.
Also wir hatten tatsächlich das nicht so richtig auf dem Schirm, dass das jetzt alles schon so public ist. Und das kam dann halt erst, als wir es da mitbekommen haben. Dann kein Vorwurf an Micha oder sowas, aber das war halt, ja, man merkt dann halt doch ein bisschen die Kommunikationsprobleme manchmal. Das hat immer noch nicht ganz, gehört nicht ganz zu der Geschichte an. Aber es war ja am Ende kein großes Ding. Wir haben tatsächlich darüber nachgedacht, ob wir es nochmal kurz vor knapp nochmal schieben sollen, weil wir waren nicht ganz mit dem Resultat zufrieden, als wir die Probe hatten. Aber ich bin jetzt doch froh drüber, dass wir es durchgezogen haben, auch wenn vieles nicht funktioniert hat, was man ja live auf jeden Fall gemerkt hat. Ich würde sagen, März war so die erste. Ja, doch, März, genau. Da kam so die erste Idee auf.
Okay, das ist ja dann doch gar nicht mal Anfang so lange, März. Weil es lief jetzt im Mai.
Das war, ja.
Okay, ich hätte es gedacht, dass die Planung da sogar noch länger war.
Nee, tatsächlich. Also das war dann, wo ich dann auch vielen Dank an Fabian sagen muss, der mich dann auch aus vielen Daily-Sachen befreit hat, wo ich dann sagen könnte, ja, jetzt konzentriere ich mich dann ein bisschen mehr auf die Show. Weil ich da in dem Ding auch irgendwie hauptverantwortlich war. Zumindest für die Technik. Weil der Server muss halt laufen, das muss alles fertig sein bis dahin. Ein paar Sachen haben dann am Ende halt nicht funktioniert, da sind halt viele Sachen runtergefallen. Die hat man, wie gesagt, auch dann in der Show gemerkt, dass die dann nicht funktioniert haben. Sowas wie irgendwelche Animationen werden nicht abgespielt oder sowas. Die NPCs haben sich zu früh gewehrt, zu spät gewehrt, gar nicht gewehrt. Ja, das ist teilweise auch GTA 5 zu schulden, weil die NPCs, die machen halt, was ihr Kopf sagt und nicht immer, was ich sage. Deswegen, naja. Ja, aber das ist genau. Ich bin aber ganz froh, dass wir das dann trotzdem durchgezogen haben, weil das hätte sich dann, der Stress hätte sich nur weitergezogen. Es ist schon ganz gut, dass das jetzt alles mal fertig ist. Dass wir jetzt mal was haben, worauf wir schauen können, worauf wir jetzt Feedback annehmen können, worauf wir selbst feedbacken können. Und damit wir es dann nächstes Mal deutlich besser machen können.
Hm. Damit beantwortest du fast schon die eine Frage, nee, eigentlich sogar zwei Fragen. Also die eine ist, wie zufrieden du mit dem Ergebnis bist, also so, wenn ich mal zusammenfasse und ich richtig verstanden habe, so mittelmäßig, aber froh, dass ihr es jetzt gemacht habt.
Das so, also mit meiner eigenen Arbeit würde ich sagen, mit meiner eigenen Arbeit bin ich eher mittelmäßig zufrieden. Ich bin da eigentlich, habe da höhere Ansprüche an mich selbst. Hm. An die anderen, die da noch involviert waren. Wir hatten ja 10 oder so NPCs quasi, die da noch in der Gaming Area saßen, sich abgewechselt haben an die PCs. Das war so verrückt. Die mussten dann zu den richtigen einsetzen. Wir hatten zu wenig PCs, muss man sich mal vorstellen. Die dann müssen an den richtigen PC springen, wenn die in die Sichtweite quasi kommen. Okay. Mussten die dann quasi die PCs fliegend wechseln. Das war richtig verrückt.
Ach, krass.
Und dass die das alles so gut hinbekommen haben, bin ich ziemlich beeindruckt. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert.
Da musste dann ja auch einer immer ein Auge drauf haben. Oder haben die dann selber so gut aufgepasst, dass sie dann ihren Einsatz nicht verpassen? Oder hast du das dann von der Regie aus gemacht? Oder wie lief das dann?
Genau. Deswegen war auch Steffen eben Spielleiter vor Ort, weil Anton hat in der Regie die Fäden gezogen, hat dann schnell die Leute aufgerufen, wenn sie sich vor den PC setzen sollen. Ich hatte zum Glück noch so ein Tool programmiert, mit dem man dann schnell die Position wechseln kann und das richtige Aussehen angepasst bekommt. Mhm. Das war ziemlich wichtig, weil dann konnten sich die Leute einfach ihre Nummern merken, haben sie dann schnell eingetippt in den PC und dann waren sie an der richtigen Stelle. Das hat ziemlich, ziemlich gut funktioniert und da hatte ich den größten Bedenken dabei, dass dann irgendwer nicht da ist, weil der hätte da sein sollen. Oder tot rumliegt irgendwo, passiert ja auch öfters.
Ja.
Vor allem, wenn, ja, das war Antons größte Befürchtung, dass irgendwer hier ein bisschen rumballert und dann die komplette Insel gegen sich aufscheucht. Weil das wäre dann schwierig, in der Geschichte halt richtig zu verarbeiten gewesen. Sie werden jetzt ein paar Mal erschossen, dann ist er eigentlich raus, aber ist halt auch doof fürs Abenteuer.
Ja,
das
klar.
Hat man dann am Ende ja gemerkt.
Wenn da keine Quest mehr kommen kann, weil der Questgeber tot ist, natürlich blöd, ja.
Und dann ist vielleicht auch sogar die Main-Quest und dann haben wir ein Problem, müssen wir dann live noch uns eine Lösung überlegen. Das ist dann, was im Pen & Paper, im normalen Pen & Paper einfacher ist.
Ja, da kommt man einfach nicht
okay, ich denke mir jetzt irgendwas Cooles aus.
Oder so.
Ja, oder man denkt sich halt noch neue NPCs aus.
Ja.
Wir haben halt nur das, was wir da haben und das, was programmiert ist. Und dieser Punkt kam ja auch oft, hey, warum gab es so wenig Interaktion mit GTA an sich oder warum hat man die Stärken von GTA nicht genutzt? Hauptproblem war aber, dass wir viele Minispiele oder viele Interaktionen halt nicht genutzt wurden. Die wurden halt übergangen einfach. Die kamen halt nicht dran.
Mhm.
Das ist halt doof. Wir hatten noch hier Armdrücken hatten wir geplant, eben dieses Gewichtheben haben wir zum Glück noch gemacht, das hat nicht ganz funktioniert. Dann hatten wir noch Dart, was wir noch geplant hatten. Schießstand hatten wir noch da. Ja, also wir hatten noch ein paar Special Sachen oder noch ein paar Minispiele, die auch auf dem Tisch lagen. Wurde am Ende eher gezeigt, was man da hätte machen können.
Mhm.
Beim Funkturm und sowas. Aber die sind halt straight vorbeigelaufen.
Ja, gut.
Aber das war auch teilweise der Karte geschuldet, die halt ihre Nordpunkte an der falschen Stelle hatten. Wo wir noch dachten, okay, ist das jetzt ein Problem? Das können wir jetzt zwar noch relativ viel ändern, aber okay, wir haben andere Sachen, die sind wichtiger gerade. Wir haben das falsch eingeordnet. Das war falsch priorisiert an der Stelle. Weil die GTA-Map zeigt halt woanders in den Orten und die Map, die wir dann den Leuten vor Ort gezeigt haben, das war halt falsch dann, das ist der Nordpunkt. Deswegen kamen so viele Irritationen zustande. Deswegen haben sie sich ständig verlaufen. Ein paar Mal in die richtige Richtung verlaufen, was ganz gut war. Also sind sie auch zur Bar gekommen, die sie normalerweise komplett übersprungen hätten wahrscheinlich. Oder Doom die ganze Zeit auf sie gewartet hat. Aber ja, das war so ein Hauptpunkt, wo ich mir denke, ja, okay, hätten wir ein bisschen früher schalten müssen, dass das vielleicht doch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist und dass sie sich da drauf aufhängen, wo eigentlich Norden ist.
Also das ist jetzt einer der Punkte, auch eine Frage, die wir hier bekommen haben, die du jetzt beim nächsten Mal anders machen würdest oder anders planen würdest. Das Ganze dann
also quasi
genauer für die Spieler zu kartografieren.
Ja, also die Arbeit von Jan war schon sehr stark, was er gemacht hat. Er hat auch die einzelnen Elemente gemacht, die hat man gar nicht in der Show gesehen, dass man die einblenden kann, wenn die irgendwas gefunden haben. Wenn dann quasi mit jemandem gequatscht wurde und der gibt ihnen dann quasi Hinweis, wo was ist.
Mhm.
Das wäre dann quasi nochmal visuell dargestellt worden. Das würde ich auf jeden Fall beibehalten, weil das super gut ist für die Exploration, wenn man auch die Karte noch nicht kennt und die sich dann langsam aufdeckt mit der Erkundung. Aber es war halt dieses eine Detail mit der Himmelsrichtung, das war halt doof.
Ja, das habe ich jetzt auch gemeint, also dass ihr dann da genauer drauf achtet, dass wirklich Norden auch als Norden angezeigt wird.
Ja, das wird sicher nochmal passieren, also da bin ich mir relativ sicher. Aber auch so, ich denke mir, die Feedback-Runde, wir sammeln das ganze Feedback, das sammeln wir jetzt einmal alles ein, priorisieren das dann in Ruhe. Wir haben noch unser Debriefing mit den ganzen Darsteller und Darstellerinnen, mit den Spielern und Spielerinnen haben wir auch noch. und da wird es dann erstmal alles aufgearbeitet. So, was können wir machen? Welche Spiele eignet es vielleicht besser als GTA? Sowas. Hm. Oder vielleicht ist einfach nur die Insel doof gewesen, hätten wir es in der Stadt machen müssen. Wie setzen wir da die ganzen Barrieren, dass man nicht abhauen kann? Das war der Hauptpunkt gegen die Entscheidung, dass wir es in der Stadt spielen lassen.
Ja, klar,
dass man irgendwo hinrennen kann. Oder
da bindet sich die Insel natürlich an. Da sind die Leute ja zumindest dann grob immer an derselben Stelle. Also was heißt an derselben Stelle, aber dann, zumindest nicht ganz weg.
Genau, aber dann kommt halt das Problem mit Game Design. Ich habe, obwohl trotz meines Studiums in Sachen Informatik, Games Engineering, relativ wenig künstlerische Ahnung und habe dann entsprechend die Gebäude, kann man gut erkennen, alle kassenförmig auf die Insel gehauen. Mhm. So ein bisschen im Overlay, was mir Anton so an die Hand gegeben hat, wie er sich vorstellt. Aber es sah halt alles hässlich aus, muss man schon so sagen. Da gebe ich jedem recht, der sagt, das sieht alles sehr wie ein Spiel aus 2002 aus. Bin ich stolz drauf, dass es überhaupt dieses Level ist. Also, aber ich baue in Minecraft auch Blockhäuser, von daher sieht man den Baustil entsprechend, ja, aber ja.
Aber sowas ist wahrscheinlich auch allgemein jetzt diesem Format geschuldet, weil genauso am Anfang so diese Ingame-Entscheidung quasi, dass sie da K.O. geschossen oder geschlagen werden, dann auf dieser Insel aufwachen. Das musste man halt machen, weil sonst passiert es ja nie oder sonst hat man wahrscheinlich keine Erklärung dafür, wieso sie auf dieser Insel starten, oder?
Das sind so, ja, das war ja so vorgegeben.
Eben, so, meine ich ja, das sind so Zugeständnisse, die man machen muss, damit die Story überhaupt so, dann so richtig in Gang gehen kann.
Ja, Scripted Events sind beim Pen and Paper irgendwie Pflicht. Mhm. Bei uns stand auch ein Zettel hier, nach 15 Minuten kommt halt der Überfall quasi auf der Party.
Ja.
Und dann wird halt, werden die halt alle betäubt, Landfuß sein, oder Florentin versteckt sich hinter einem Baum oder sowas war es am Ende. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Oder irgendwer rennt auf die Straße, das war auch so ein Thema. Oh Gott, wie kriegt man den jetzt eingefangen? Dann haben die blöden Bots nicht mitgeschossen. Das sollten eigentlich schön auch mitschießen. Diese Bots haben mich so enttäuscht. Die haben im Testlauf waren die alle perfekt. Sollten aber geschossen, wenn sie schießen sollten, auch nur auf die sie schießen sollen. Die haben mich alle enttäuscht. Das Wachpersonal war schlecht. Obwohl einmal haben sie Florentin, glaube ich, erschossen. Oder angeschossen zumindest.
Ja.
Das war nicht so geplant. Aber ja, also irgendwo muss man dann Scripted Events reinsetzen und sagen, okay, jetzt geht mal die Story. Ne? Dadurch entsteht ja auch Spannung. Irgendwas passiert, womit die nicht rechnen.
Ja, also das
sie kommen in eine neue Situation.
Ja, das habe ich eben gemeint, dass sie dann in dem Fall quasi, also dass sie einfach keine Chance haben, dann eben nicht erwischt zu werden.
Ja, das war unmöglich.
Ja, genau.
Oder es hat zumindest länger gedauert. Sie konnten sich zumindest verstecken. Das war ihre Chance. Aber fliehen war nicht eingeplant.
Ja, verstehe. Gab es eigentlich noch NPC-Charaktere, die gar nicht drankamen, die sie jetzt komplett übersprungen haben? Oder habt ihr dann die 10 Leute, wo du gesagt hast, die gewartet haben, waren die auch alle dann irgendwann, hatten alle ihren Part?
Ich mal besser vorbereiten können, weil ich habe eine tolle Liste an allen NPC-Charakteren gemacht. Welche IDs die haben, wo sie spawnen können, an welchen Koordinaten und so ein Blödsinn. Wir haben tatsächlich ein paar streichen müssen, weil am Ende, ich glaube sogar ein PC nicht funktioniert hat am Ende. Ich glaube, der ist dann leer gegangen. Der war ein Laptop. Der war dann plötzlich, da hat der Akku nicht funktioniert. Passiert auch. Da mussten wir dann plötzlich nur noch, hatten wir dann weniger PCs zur Verfügung. Und da mussten wir dann ein bisschen umdisponieren. Aber, und jemand hat auch vorher abgesagt, konnte nicht mitmachen. Da mussten wir dann entsprechend auch die Rolle streichen. Also es gab es auf jeden Fall das, aber sie haben, glaube ich, keine Rolle verpasst an sich. Das war tatsächlich, sie hatten, teilweise waren die Rollen zu klein. Belle war, die Küchenchefin oder sowas. Oder eine relativ wichtige Figur für die Quest und die wurde halt auch komplett übergangen. Da war das Lasagne-Rätsel in der Kantine und das war's dann. Dann sind sie wieder rausmarschiert. Aber da war eigentlich ein bisschen mehr geplant, ursprünglich. Das ist ein bisschen schade, weil dann die ganzen, fand ich ein bisschen schade für Belle, dass sie sich dann nicht komplett da ihre Story erzählen konnte und ihre Quest aufgeben konnte. Die konnten sie tatsächlich auch als Mitstreiter rekrutieren fürs Abhauen dann. Sobald sie ihre Quest dann gemacht haben sie dann quasi mitgekämpft. Martha und ich habe den ganzen Namen vergessen. Aber die Ingame-Charaktere haben dann quasi, sobald sie sich mit denen angefreundet haben, waren sie auf ihrer Seite und haben da mitgeholfen. Und das fiel halt ein bisschen weg. Das war ein bisschen schade.
Okay, aber es war jetzt zumindest keiner umsonst irgendwie den ganzen Abend da bereitgestanden. Nee,
zum Glück.
Ja.
Ich scroll mal durch. Nee, die kamen alle dran, ja. Okay. Ja, nee, aber das, genau, es kamen wirklich alle dran, die auch drankommen sollten. Das war auch schön. Nee, das hat alles gepasst.
Ja. Und dann,
zum Glück, ja. Es wäre nochmal ein anderes Level gewesen, wenn die tatsächlich nicht mehr vorgekommen wären. Das wäre tatsächlich, uiuiui, doof, das wäre doof.
Ja.
Das hat man, glaube ich, bei Pen and Papers mal der Fall, dass das dann Text einstudiert wurde extra und der dann nicht drankam. Naja, passiert aber auch, muss man so hinnehmen.
Ja. Gut, aber dann ist, hat das ja zumindest dann doch irgendwie funktioniert, dass ihr die Leute so in die richtige Richtung gelenkt habt. Zumindest mal kurz.
Ja, also genau, ja. Also sobald es halt ging, ja. Schon mal so nochmal anstupsen. Hey Leute, wollt ihr nicht irgendwie X und Y machen? Wurde da mal zugerufen und dann, ah ja, okay, vielleicht sollten wir mal X und Y machen.
Ist es nicht auch in der Vorbereitung dann schon sehr schwierig gewesen, weil jetzt Anton die Story geschrieben hat, Steffen den Spielleiter gemacht hat, du die Technik dahinter am Laufen halten musstest, dass ihr drei da direkt zusammenarbeitet, gerade wenn Anton und du in der Regie sitzen und Steffen eben bei den Leuten ist? Oder hat es relativ gut funktioniert?
Respekt an Steffen, dass der schon so ein sehr erfahrener Spielleiter ist, der das sofort verstanden hat, was Anton von ihm will und dass auch die Skripte, was er bekommen hat, so gut durchgelesen hat. Da bin ich auch sehr überrascht, weil ich hätte nicht erwartet, dass das so gut funktioniert. Die Kommunikation, zwischen den beiden, das war echt fantastisch. Weil Steffen wusste genau sofort, was er zu tun hat oder was er zu sagen hat. Naja, das war ich auch überrascht, um so ehrlich zu sein. Hätte ich nicht gedacht. Aber war eine gute Überraschung. Und das spricht dann halt nur für Steffen, dass er so halt sofort in diesem Spielleiter-Modus drin ist und sofort die Kontrolle über den Tisch hat quasi. Und ja, das dann auch so leitet, wie es zu leiten, wie es geleitet werden soll.
Ja, und halt auch die Story dann gleich verstanden hat.
Ja, genau.
Weil wenn er dann auch unsicher ist, was soll denn jetzt passieren, dann wird's blöd, ja.
Ja. Genau, nee, das war kein Problem.
Okay.
Er ist ja auch mal gut drauf eingegangen, sobald sich die versucht haben zu trennen, dass er gleich sagte, oh, es wird heiß am Knöchel und ja. Dass er die Leute wieder zusammenhielt, ne? Das war auch ein guter Kniff,
Ja. Ich glaube, das kriegen, glaube ich, alle vor dem Pen and Papers gesagt, hey Leute, teilt euch nicht auf. Ich glaube, das ist seit Tears, glaube ich, feste Regel eigentlich. Weil das macht es halt für alle schwieriger. Sobald die sich Leute aufteilen, der Spielleiter muss im Kopf dann plötzlich Leute aufteilen, in der Story noch verknüpfen. Und bei uns war es dann noch schwieriger, weil wir haben da eine Kamera. Wir müssen halt auf die schalten, wo es gerade spannend ist. Und die NPCs müssen halt da sein, wo es zu sein haben, wenn sie alle vier jetzt aufteilen. Alle Himmelsrichtungen weggehen, haben wir ein Problem. Dann deswegen die Mechanik mit, hey, ihr habt irgendwelche komischen Fußfesseln, die machen halt bumm, wenn ihr zu weit weg seid. War halt aus der Not geboren, muss man halt so machen, alles geht's nicht. Bessere Grund ist uns leider nicht eingefallen, deswegen der Klassiker.
Ja, ich glaube auch, wie du jetzt gerade sagst, bei den klassischen Pen and Papern, ich glaube, das Einzige ist bei Florentins Pen and Paper, wo es sich mal zwischenzeitlich ein bisschen aufgeteilt hatten. Ansonsten sehen die Spielleiter wirklich immer zu, dass alle zusammen sind.
Genau, also Florentin hat da vielleicht auch noch, kann das vielleicht ganz gut kombinieren, aber im Normalfall ist es Wahnsinn. Ja.
Florentins Pen and Paper sind halt auch wesentlich offener als alle anderen, die auf dem Sender laufen. Er hat da wirklich eine ziemlich andere Herangehensweise.
Ja, das macht es ja auch so erfrischend dann bei ihm, ja. Aber in dem Fall mussten wir halt straight stehen bleiben, weil es ist halt GTA.
Ja, eben.
Und wir haben halt nur X-Rechner und wir haben nur ein ganzes Gebiet. Und ja, also es war aus der Zwang geboren leider, das Problem. Und die Lösung dafür.
Ja, aber wie du schon angedeutet hast, eine Fortsetzung ist dann wohl geplant, oder? Also ihr habt schon vor, das dann nochmal in verbesserter Form, also wieder an den Start zu bringen und dann schauen, was dann noch besser funktioniert und was vielleicht vorher doch schon gar nicht so schlecht war, wie ihr es jetzt selbst einschätzt?
Also, dem Feedback nach ist jetzt keine Totalkatastrophe eingetreten, was schon mal unsere größte Befürchtung war, dass wir dann wieder eine Totalkatastrophe haben, was wir auf jeden Fall vermeiden wollten.
Space 2.
Das wollte ich nicht aussprechen, aber ja, also, genau. Wir haben gab jetzt zum Glück keine Kinotickets oder sowas. Aber nee, das ist zum Glück nicht eingetreten, da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, weil das wäre schade gewesen, weil ich denke, die Idee hat doch viel Potenzial, wenn man die da richtig aufzieht und sich da vielleicht ein bisschen mehr Zeit nimmt, ein bisschen besser priorisiert. Ja, aber das ist halt immer das große Ding, ne? Mehr Zeit nehmen ist gleich besser, ist wahrscheinlich immer das erste Ding oder das erste Feedback, was man immer mitnimmt. Hätte man mehr Zeit mitgenommen oder hätte man es mal lieber verschoben. Aber ja. Aber ich denke ja auch, eine Fortsetzung auf jeden Fall. Also wäre ich auf jeden Fall am Start. Liegt nicht in meiner Hand. Aber ich bin dafür zu unkreativ. Anton ist der Mensch für sich Geschichten ausdenken. Und dann mal gucken, in welchem Spiel, gucken wir mal. Vielleicht nochmal in GTA, vielleicht woanders. Aber dafür dann ein bisschen mehr Vorlaufzeit dann.
Ja, wobei jetzt habt ihr halt auch schon die Vorerfahrung gemacht. Jetzt wisst ihr ja dann auch schon wieder ein bisschen besser, worauf ihr achten müsst.
Ja, auf jeden Fall. Also das hilft uns auf jeden Fall auch weiter. Das
gleicht sich dann ja vielleicht auch schon wieder aus. Irgendwo.
Aber ich würde trotzdem mehr Urlaubszeit nehmen, weil einfach nur zum Testen, einfach mehr testen. Testen ist eigentlich, was ich als Programmierer eigentlich am besten wissen müsste, testen ist eigentlich das Wichtigste bei dem ganzen Prozess. Habe ich da ein bisschen über den Bord geworfen und mir dann, ja. es sind dann immer diese Themen. So, ja, testen wird schon funktionieren irgendwie, passt schon. Mit heißer Nadel gestrickt, sagt man ja so schön. Ja. War es am Ende leider auch sehr stark. Gab viele Löcher noch im Boden, wo man hätte reinfallen können und nicht mehr rausgekommen wäre. War leider auch noch der Fall, die ich nicht rechtzeitig noch hätte abzustopfen können. Aber gut, solche Sachen, das muss halt eigentlich, darf halt nicht sein in der Live-Show. Oder dann irgendwelche zentralen Elemente funktionieren nicht und müssen dann überspielt werden. Ja, gab viele, viele, viele Sachen, die wir jetzt mitgenommen haben, die dann beim nächsten Mal nicht mehr passieren. Sage ich jetzt einfach mal. Wohl im Wissen, dass vielleicht doch was passiert, was wir vorher schon eigentlich gesehen haben, dass es.
Ja, oder halt was ganz anderes, wo ihr vorher überhaupt kein Problem gesehen habt und dann auf einmal.
Ich glaub, das ist auch so ein. Ja. Das kenne ich von diesem GTA-Server, wo ich viel meiner Freizeit früher reingesteckt habe und auch nebenbei noch mache. Da war immer so ein interessantes Learning. Sobald ein Feature, was man programmiert hat als Programmierer, dann live ist und dann von so 40 Leuten gleichzeitig gespielt wird auf dem Server, da geht irgendwas davon immer nicht. Weil das hat man dann tausendmal getestet, da passiert irgendwas, womit man nicht gerechnet hat. Das ist immer sehr faszinierend, weil entweder dann der User, der damit interagiert, was komplett anderes macht, was man nicht erwartet, was niemand erwartet und dann trotzdem passiert. Oder einfach die Technik sagt dann, wie, jetzt sind 40 Leute da, ich muss jetzt 40 Mal synchronisieren, was passiert, kriegt es nicht hin und dann passiert hier irgendwas an Problematiken. Wie zum Beispiel bei den NPCs, dass sie dann nicht geschossen haben am Ende. Dass sie einfach nur wehrlos Schröck angeschaut haben und der sie nacheinander alle schön rausnehmen konnte. Was gar nicht so schlecht war, weil alles in der gestorben. Außer Schröck, aber gut. Aber sowas kommt halt erst dann, ja, das merkt man dann zu spät und muss damit auch ein bisschen das antizipieren und ein bisschen damit auch planen, dass irgendwas nicht läuft, wie es läuft. Dann schon mal ein paar Backups einbauen. Weil immer geht was schief. Immer. Es gibt nichts, was perfekt läuft. Nichts.
Ja. Ich glaube aber, das ist bei sämtlicher Software so, oder? Also ich bin dann persönlich nicht im Thema, aber ich glaube, das ist immer.
Sobald irgendwas komplex wird, mit der Komplexität steigt auch die Fehlerwahrscheinlichkeit. Da kannst du noch so guter Programmierer sein.
Ja, und dann kommt
das hat uns damals auch der Prof reingeprügelt. Ja,
und dann kommen auch noch die User dazu.
Ja, die User, die man nicht antizipieren kann. Das ist das Schlimmste. Die großen unbekannten Variablen im Leben. Die Menschen. Schrecklich.
Ja, schön. Andreas, hast du noch irgendwas zu dem Game Paper?
Nee, wir haben jetzt eigentlich soweit alle Fragen geklärt. Aber wo wir gerade über Komplexität sprechen, da war ja bei der LAN-Party, da warst du jetzt auch dabei, da ging es ja auch am Anfang so ein bisschen holperig los. Wie waren so da deine Eindrücke? Hattest du da jetzt auch dann bei der Planung dann mitgewirkt oder warst du da eher nur als Gast dann anwesend?
Also am Anfang war ich noch als Gast geplant, dann ist uns dann, ich glaube, irgendwer war krank, dann bin ich dann als technischer Assistent mit eingesprungen in der Nachtschicht, hab dann Ron geholfen, die ganzen Rechner umzustellen, dass die dann für die nächste Session quasi ready sind auf der Bühne. Wir hatten ja diese 8 Rechner vorne, das war unsere Bühne und da wurden dann immer die Leute, hatten die Datenmelder auf Facecams und so weiter und dafür war ich dann zuständig, diese Spiele entsprechend einzurichten. Entsprechend ist auch das Problem mit Age of Empires, ist auf meinen Mist gewachsen, dass sie dann plötzlich im Team gespielt haben und nicht jeder gegen jeden. Das war dann, ups, das war mein Verschulden. Oder, ja. Aber mit dem Beginn mit Halo damals, beim Anfang, hatte ich gar nicht so viel zu tun. Ich bin natürlich ein bisschen rumgelaufen und hab dann, das war ja noch der Plan, wo jeder im Raum quasi auf einen Server drauf soll. Das hat im Test, glaube ich, auch ganz gut funktioniert, oder, ja. Und dann später dann live hat es Probleme gegeben. Passiert dann auch. Aber gut. Und da war die Idee dann, hey, wir bauen, glaube ich, einen neuen Rechner auf, der stärker ist, der dann auch hoffentlich alle 40 Leute packt. Und das war dann so ein bisschen der Plan, wie wir das ein bisschen überbrücken können. Da hat uns das Arcadia sehr gut geholfen, da noch irgendwie einen Rechner zu organisieren, den sie dann auch hergebracht haben. Aber ich habe das leider auch nur so nebenbei erfahren, weil ich halt auch primär, ich hatte meinen Platz, wo ich ein bisschen gespielt habe, habe ich mir zusammen mit Miriam geteilt. Und die erste Hälfte im Abend war ich tatsächlich dann eher Gast als Mitarbeiter. Aber das hat sich dann später noch geändert. Der Rest des Abends lief dann zum Glück dann technisch besser. Weil das am Anfang, das Halo gleich nicht funktioniert, ist natürlich, nicht gut.
Ja, bisschen kein ärgerlicher Einstieg. Abend. Aber das, das ja, wurde ja dann im Nachhinein irgendwo gesagt, da wurden euch ja irgendwie die ganzen Accounts gesperrt oder so. Was war das Problem, ja, Gott, oder?
Ja. Bei Battlefield hatten wir das Problem,
ja. Ach, bei Battlefield.
Im Game Pass ist ja EA Play dabei.
Ja.
Und Game Pass war ja unser Partner für die LAN-Party. Deswegen haben wir viele Spiele auch aus dem Game Pass genommen. Und da war das Problem dann eben, ja, wir wollten Battlefield auf jeden Fall mit reinnehmen, weil wieder viele Leute da und vorne halt ein Squad zusammen oder zwei Squads. Gibt es ja in Battlefield das Feature, dass man dann Squads bilden kann und so viert dann quasi mitspielen kann.
Mhm.
Das war so der Plan. Und dann habe ich auch im Slack gelesen, ja, Leute, wir haben ein Problem. EA hat uns alle Accounts gesperrt, weil wir können halt keine 40 E-Mail-Accounts einrichten. Oder wurde, glaube ich, sogar eingerichtet, aber mit derselben Telefonnummer. Ah. Weil wir können keine 40 SIM-Karten besorgen oder sowas. Das fand EA dann komisch und hat alle Accounts am Stück gesperrt. Irgendwas in die Richtung. Nagelt mich nicht drauf fest, wie es genau passiert ist, aber ich denke, in die Richtung war es so. Das Problem hatten wir vorher auch bei Microsoft, dass die uns dann Accounts gesperrt haben. Aber zum Glück hatten wir bei Microsoft direkt Kontakt, was dann behoben werden konnte, das Problem. Bei EA war es halt nicht so. Wir konnten es halt nicht noch retten und mussten dann schnell Backup-Programm fahren. Was aber dann noch vor der LAN-Party war. Also das war nicht live. Also das wussten wir schon vor Ort, dass es nicht stattfinden wird. Da hatten wir ein Ersatzprogramm entsprechend am Start.
Okay,
aber Team Fortress war es, glaube ich. Ja. Sorry.
Seid ihr wahrscheinlich dann auch schon, also das gehört habt, also jetzt zumindest du jetzt, der dann auch ein bisschen technisch mit Ahnung hat und so, nervös geworden, oder? Also auch die nicht direkt Beteiligten, sage ich mal.
Also unsere IT-Abteilung, unsere eigentliche IT-Abteilung, ich bin ja eher so, mach's nebenbei mal was. Deswegen haben wir eine IT-Abteilung mit Tobi und Co. Die sind nervös geworden, meine Güte. Die hatten aber auch keine guten Tage vorher. Also die waren stark eingebunden da drin. Und ich kann jetzt nicht genau sagen, was die... aber ich denke, die hatten dann haben auch sehr geschwitzt. Ich habe mit Tobi ein bisschen zusammengearbeitet wegen Counter-Strike. Das lief ja zum Glück sehr, sehr gut. Bin ich auch sehr froh drum. Da haben wir zusammen uns um den Server gekümmert. Und um Teamspeak, da haben wir, glaube ich, gar nicht so viel davon gesehen, dass wir auch Teamspeak für alle Rechner quasi hatten, wo sich dann alle connecten konnten und miteinander quatschen konnten im Raum. Genau, aber mehr hatte ich jetzt bei der Vorbereitung nicht so zu tun. Ich habe es nur mitbekommen. Ich war im Slack-Channel, habe da ein bisschen die Meetings mitbekommen und was halt geschrieben wurde und habe dann auch gesehen, oh, EA, das ist nicht gut.
Wie lange lief denn die Vorbereitung oder der Aufbau dort vor Ort?
Keine Ahnung, mit Aufbau hatte ich gar nichts zu tun. Das war, aus Homeoffice kriegt man das nicht mit. Ich weiß nur, dass viele Fahrzeuge gebucht wurden. Wir haben da so bestimmte Fahrzeuge, die müssen dann gebucht werden und dann können die, sind die halt reserviert für einen bestimmten Zeitraum. Und die sind halt schon ein paar Mal gefahren, aber ein paar Wochen vorher auch schon, glaube ich.
Ah ja.
Ja, und es gab auch schon Besichtigungen, Begehungen vom Arcadia. Also keine Ahnung, was alles gelaufen ist. Da habe ich, glaube ich, der Falsche, um da irgendwas dazu zu sagen.
Hätte das sein können, dass du das irgendwie mitbekommen hast, dass die da schon seit Tagen, Wochen, wie auch immer, am Rödeln sind, aber. Weiß nicht, okay.
Das auf jeden Fall, denke ich mir. Ja. Ich glaube, Berti und Max waren, glaube ich, da die Verantwortlichen. Bin ich mir aber auch unsicher. Ich weiß es auch nicht mehr. Es war halt auch nur so spontan, hey Nikola, magst du mal bei Counter-Strike? Vielleicht hast du da Ahnung davon. Ja. Und dann kam halt auch die Frage, hey, bei uns fällt wer aus? Magst du kurz mal aushelfen? Na gut. Ja, nee, ist wirklich kein Thema. Also das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, da ein bisschen da auszuhelfen. Das ist auch mal cool, wenn man da ein bisschen Hilfe mitbringen kann oder irgendwas sagen kann, wie was funktioniert. Das ist auch ein cooles Gefühl, wenn man da ein bisschen Teil davon sein kann.
Ja. Ja, du sagst ja, dass du jetzt auch noch nicht in Hamburg oder Umgebung wohnst. Hast ja wahrscheinlich viele Leute so auch das erste Mal oder das erste Mal länger irgendwie am Stück gesehen, oder? Nehme ich mal an.
Ja, das stimmt. Ja, tatsächlich auch teilweise zum ersten Mal.
Okay.
Also in RL zumindest ist vorher ja Teams und so, da trifft man sich mal in Slack. Da haben wir ein bisschen Videocalls zusammen. Aber ist schon mal eine andere Ebene, wenn man sich dann live gegenübersteht. Das ist cool. Ja, war cool, ja. Mal alle mal ein bisschen. Also, lustige Story. Ich habe bei Game & Paper eine Woche vorher oder zwei Wochen, weiß ich gar nicht mehr so genau, vorher, hat mich Budi begrüßt. Und ich dachte mir so, irgendwer begrüßt mich. Ich kenne ihn nicht so richtig im Vorbeigehen. Ich war komplett mit Arbeit zugedeckt. Ich hatte noch so viel zu tun. Ich habe es nicht ganz gerafft. Habe nur kurz in die Richtung geschaut, habe wieder zurückgeschaut, habe weiter getippt. Und dann, glaube ich, abends in der Regie dann nochmal. Hat er mich nochmal begrüßt. Ich habe ihn wieder nicht erkannt. Und dann zur LAN-Party habe ich dann gesagt, hey Budi, sorry. jetzt kann ich auch mal antworten. Das war ein bisschen peinlich. Weil irgendwie, ich habe auch keine Ahnung, kannten die mich schon alle. Das ist auch mal ein sehr interessantes Phänomen. Die kannten mich schon alle, obwohl ich noch gar nicht da arbeite. Ich habe da irgendwie schon irgendwie einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Positiv oder negativ, weiß ich nicht, aber ja.
Ja, krass.
Aber ja, das Real-Life-Treffen war cool, auch mal Edope und so weiter zu treffen, mit denen ich auch schon einiges zu tun hatte. Da haben wir auch viel lang zusammen gequatscht, auch die Community-Mods und auch die RBST-Leute. Es war schon schön, mal ein bisschen Leute kennenzulernen.
Ja. Wie war so dein allgemeiner Eindruck von der LAN? Also jetzt mal abgesehen von technischen Problemen und so, also dann hat es schon viel Spaß gemacht wahrscheinlich, mit den Leuten dann zu zocken und da einfach zusammen zu sein.
Ja, ich teile da das Feedback von allen, die halt auch vor Ort waren und meinen, das war eigentlich voll cool. Es war ziemlich cool, das ist halt eine LAN. Also der letzte LAN bei mir war in Uni-Zeiten, da saßen wir zusammen noch im Hörsaal und haben da unsere PCs aufgebaut und haben da unseren Spaß, bis dann der Strom rausgeflogen ist und alle Rechner aus waren. Aber das war schön durchorganisiert, alles war geplant, es gab Essen, es gab Trinken, war alles toll organisiert. Aber dann habe ich halt mal das Forum aufgemacht, da dachte mir so, mal gucken wir mal, wie das Feedback so aussieht, mal in den Chat reingeschaut. Oh, na schade. Ja, es sind viele nicht so glücklich damit gewesen. Die Zuschauerzahlen waren ziemlich stark, fand ich, persönlich. Als ich die mal dann gesehen habe, wie viele Leute eigentlich zuschauen und auch durchhalten so lange.
Habe ich gar nicht reingeschaut. Wie waren sie denn so?
Ich glaube, wir hatten 11.000 im Peak zusammen.
Ach, okay, das ist ja doch schon ordentlich. Also fünfstellig auf jeden Fall. Krass, ja.
Also mit allen Plattformen zusammen. Ja, also klar, mit Twitch und YouTube entsprechend.
Ja.
Aber fand ich ziemlich stark, vor allem eben während, glaube ich, Champions League Finale war. Das war schon okay. Cool. Und es auch noch spät in die Nacht rein, bis 6 Uhr morgens, hatten wir, glaube ich, immer noch 5.000 insgesamt. Das war echt cool.
Ja.
Deswegen, also gut, aber das Feedback war schon, ja, vernichtend würde ich jetzt nicht sagen, aber es war schon, hat schon ein bisschen Liebe getan, wenn man so dann vor Ort war und dachte so, wow, es ist geil. Und dann wird man ein bisschen so geerdet, sage ich mal.
Ja, glaube ich. Ich habe aber auch ein nicht so gutes Feedback im Forum abgegeben. Ich kann es aber auch erklären, also das hatte ich auch im Vorfeld, ich war jetzt gar nicht negativ überrascht oder so. Ich bin persönlich so der Meinung, dass so eine LAN nicht unbedingt was ist, was sich so für On-Air so überträgt, also diese Stimmung vor Ort. Die bekommt man so als reiner Zuschauer halt nicht mit.
Und ja, also da ist, genau, wer.
Weißt du, dann sehe ich als Zuschauer einen Haufen Leute, die da zocken und so, ist ja schön und gut, aber so dieses Gemeinschaftsgefühl, das fehlt mir als Zuschauer dann halt komplett. Und das lässt sich einfach nicht übertragen, glaube ich. Also ich glaube, das ist dann so das Problem, so diese Schere zwischen Teilnehmer und reinem Zuschauer.
Ich habe auch gehört, dass es sogar ähnliches Feedback zu der LAN davor war, oder den LANs davor, dass es ähnlich das Feedback schon war, aber die Leute das irgendwie komplett anders im Kopf haben. Es wurde ja oft gesagt, die LAN davor war viel cooler. Wo dann, ja, gut, es gab andere Spiele, das war, glaube ich, so ein Hauptding. Waren weniger Rechner.
Ja.
Aber so an sich gab es da dieses selbe Feedback eigentlich auch schon, dass man halt nicht so viel mit der LAN connecten kann als Zuschauer.
Ja.
Dass man da nicht so richtiges, ja, diese Atmosphäre kommt nicht so rüber. Wobei ich mir dann frage, wie ist es dann, ich glaube, Dalus LAN ist ja noch nebenbei gerade, wie es da eigentlich aussieht, weil, gut, es gibt viele LANs, die, glaube ich, übertragen werden inzwischen.
Bei uns war doch auch mal eine gemacht, oder? Wenn ich das richtig
glaube ich auch, ja. Ich habe es leider alles nicht verfolgt, auch Dalus LAN jetzt nicht. Aber ich denke mir dann so, was machen die jetzt anders? Okay, die haben wahrscheinlich nur Streamer da, die man alle kennt. Und wir dann die müssen, wie bei Haus und Haus mal lieber so eine Börse sehen will.
Wobei,
das vielleicht.
Ich weiß nicht, ob da das Feedback dann irgendwie besser ist. Vielleicht bekommt man es dann so als Außenstehende nicht unbedingt mit. Und das Forum ist halt auch manchmal gerne kritisch, weil es gerne kritisch ist.
Ey, ich bin ein großer Fan von Kritik. Also ich mag sowas, wenn schön Kritik geschrieben wird.
Teilweise ist es auch deswegen echt übertrieben.
Ja gut, das muss man natürlich filtern können entsprechend oder zumindest abschwächen können und es auf einen. Es ist schwierig. Also Feedback ist allgemein immer so ein Thema. Eigentlich ist jedes Feedback wertvoll, weil daraus kann man lernen. Ja, andererseits kann man es nie allen recht machen. Deswegen sind manche Kritikpunkte invalide oder ist falsch.
Ja.
Wenn man dann irgendwas vorwirft, hier schlechte Planung oder so, war halt nicht so. Weiß man selber, also ich persönlich weiß, dass es besser war. Oder es gilt für alle Punkte. Ich habe dann einen besseren Einblick darin und kann halt andere Sachen anders bewerten. Das ist halt Hauptproblem. Und wenn dann die Feedback zurückkommt, muss man dann aber auch damit arbeiten, wie so der öffentliche Blick darauf ist. Wieso ohne die Information das rüberkommt. Und das ist so die Balance, die man dann finden muss und entsprechend auch das Feedback-Kritik einordnen kann. Aber ich denke, schreib auf jeden Fall mehr Feedback ins Forum. Ist super, mach weiter so. Ich mag das. Aber genau, ich denke, den Ladenleuten, ich habe auch wir hatten so noch, das Debriefing steht auch noch an und da haben wir halt das Feedback auch mal zusammengetragen, da war aber das Forum auch großer Bestandteil davon. Also da haben wir wirklich jeden einzelnen Post durchgelesen und auch die YouTube-Kommentare. Mhm. Das gehört halt dazu, um sich weiter zu entwickeln. Halt wirklich mal von allen Seiten das Feedback einzusammeln. Zum Glück schreiben das ja auch Leute. Das ist so ein wichtiges Ding, dass Leute Feedback abgeben. Das gibt es bei vielen, vielen anderen Projekten gar nicht. Dann merkt man nur am Ende so, war gar nicht so cool, obwohl es keiner geschrieben hat, aber man kriegt es erst so hintenrum mit, dass was nicht cool war. Und da ist es gar nicht so schlecht, wenn ein bisschen so der direkte Ansatz über das Forum oder den YouTube-Kommentare oder so läuft. Mhm. Oder eben euer Podcast, das war auch für die ganz anderen Sachen, wie zum Beispiel im Namen des Chats, da gab es ja auch voll viel von euch Feedback dazu. Und da kann man dann Florentin auch mal weiterleiten, hier ist der Podcast, hört ihn mal an, wie kam denen beim Zuschauern so das Ding, das Format an. Ah. Das ist super wichtig, deswegen bin ich da großer Fan von.
Wobei jetzt im Namen des Chats kam ja auch im Forum sehr viel, wo dann auch...
Ja, gut. Ja, das ist wahrscheinlich das Format, das ist das Schlechteste dafür, weil da gibt es immer, also da gibt es wahrscheinlich das meiste Feedback dazu, weil genau... Ja.
Da fand ich aber das größtenteils im Forum auch, so, also soweit ich das dann eben als Außenstehender beurteilen kann, größtenteils auch recht, ja, weiß nicht, ob, ja doch objektiv irgendwie schon. Weil so, dann gab es ja auch die Dinge, die Florentin dann erklärt hat, die sich eben einfach nicht umsetzen lassen. So, oder? Also fandst du es da nicht so objektiv? Ich weiß gar nicht. Vielleicht habe ich da einen falschen Blick drauf.
Da hatte ich halt mit der Vorbereitung gar nichts zu tun. Mhm. Ich habe da halt nur tatsächlich die Sendung gesehen, wie jeder andere auch, und habe dann Florentins Auflösung gesehen.
Ja.
Da war ich ein bisschen, also ja, da war ich zumindest technisch mitbeteiligt, weil er das im Stream gemacht hat. Mhm. Und dann wird das dann quasi noch ein bisschen eingeredet vorher. Und da habe ich aber auch den Stream halt verfolgt und sowas, was ich dabei gedacht hat. Und dachte mir aber auch so, okay, als Zuschauer, okay, kam es aber nicht so an, wie es hätte ankommen sollen. Oder irgendwelche Hinweise kamen nicht so rüber. Oder ich glaube, dass einer der Aufhänger jetzt. Also, nee, ich sag's dir nicht, wäre ein Spoiler. So, seine eindeutigen Beweise waren für mich nicht so eindeutig. Mhm. Aber gut, das ist halt. Und ich glaube, im Chat live war es ja auch so ein Thema, wie stimmen wir jetzt ab? Zugunsten, wie es in der richtigen Rechtsprechung so ist, im Zweifel für den Angeklagten oder unser Eindruck? Ja. Und diese beiden Themen, wie macht man das jetzt eigentlich? Das wäre vielleicht so ein Thema, was man noch verbessern könnte, aber ja. Da war ich, wie gesagt, auch eher in der Zuschauerperspektive und habe da ziemlich wenig mit der Umsetzung selbst zu tun gehabt.
Ja. Nee, deswegen meine ich auch, da gab es auch den Punkt, den ich jetzt gerade so im Kopf hatte, zum Beispiel, dass es vielleicht besser gewesen wäre, die Angeklagte als Erste zu befragen. Aber da hat Florentin in meinen Augen auch gut erklärt, warum das eigentlich für die Unterhaltung weniger gut ist. Was so der Unterschied so zwischen Zuschauerperspektive und Creatorperspektive.
Oder dass man die Anklage richtig vorliest und so weiter. Das hat aber alles richtig erklärt. Stimmt. Das fand ich bei Florentin halt stark. Weil er geht mit Feedback genauso um. Das habe ich mit ihm schon bei Valorant gemerkt, dass er quasi... Ich habe halt Online-Spiele anders kennengelernt, als er das kennenlernt. Er ist ja relativ neu auch im Shooter-Genre. Und wenn man dann mit Teammates spielt, die halt random sind, die man nicht kennt, dann ist das in meinem Kopf halt schon ein bisschen abwertender. Ja, okay, was die sagen, ist eh nicht so wichtig. Ich höre mal lieber auf meine Teammates. Aber Florentin ist jemand, der geht halt total offen daran, sagt, hey, coole Idee, mach mal jetzt so, wie du sagst. Finde ich super. Mhm. Und da geht er wirklich, wirklich überall mit dieser Einstellung ran. Und das ist so beeindruckend. Und ja, man glaubt gar nicht, wie viel der sich darüber Gedanken macht und was so eine Einstellung alles verändern kann. Deswegen probiere ich mir da auch ein bisschen was abzugucken, immer ein bisschen positiver an Dinge ranzugehen, das ist, finde ich, echt stark bei ihm.
Oh, sehr schön. Andreas, haben wir noch was?
Nee, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Und ja, war richtig interessant, mal von dir so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Vielen Dank dafür.
Jetzt haben wir gar nicht über das Community Dirt Quiz geredet, worüber ich ja ursprünglich mit euch mal reden wollte.
Können wir gerne noch machen. Was plant er denn?
Ja,
gab es jetzt in der im Ankündigungsvideo halt. Wurde irgendwie auch gesagt, dass es noch ein bisschen verschiebt.
Oder ich dachte, eigentlich gab es heute einen Blogpost dazu. Ist er noch nicht veröffentlicht? Bevor ich jetzt Dinge erzähle, die ich nicht erzählen darf.
Ich weiß gar nicht. Ich habe noch keinen gesehen, aber ich kann mal gucken.
Also eigentlich gab es doch heute eine Ankündigung vor 2 Stunden, dass ein neues Community Nerd Quiz 2022 ansteht.
Ja, steht auch drin.
Ach, okay. Dann.
Aha.
Dann erzähl doch mal was dazu, was du erzählen kannst.
Ja gut, ich kann tatsächlich nicht so viel erzählen, weil ich da eher der IT-Mensch bin. Das ist das Hauptproblem. Da übernehmen halt vor allem Lisa, Chen und das andere restliche Community-Management und die Community-Mods die Arbeit. Vor allem die Fragen, überlegen sie sich. Ich bin halt der Technik-Mensch. Mach zusammen mit Chris, auch aus den Community-Mods, mache ich zusammen die Webseite. Das Tool, wo man quasi die Buzzer drücken kann und die Fragen sieht und hoffentlich alles richtig abgespielt wird an Ton, den man braucht für Videos und Ton. Mal schauen. Gibt ja immer so Soundfragen und Videofragen und ja. Endgegner hatten wir auch mal, Community-Endgegner, glaube ich. Da kamen ja auch Videos drin vor.
Ja.
Das ist so nochmal, ja, eine Sache. Dieses Tool programmieren. Ui. Ist auch nicht ohne, weil da gibt's dann das Ding, was ich auch schon bei Zugzwang damals hatte. Dieses, jetzt hat man was mit Usern zu tun, die dir vielleicht nicht gerade mal, die vielleicht dir was Schlechtes wollen. Die vielleicht mit DDoS arbeiten und so ein Blödsinn. Oder mal versuchen, irgendwie, ja, sich reinhacken, wenn man so bezeichnen mag, irgendwie schon an die Antworten kommen will, obwohl man noch gar nicht die Antworten kennt und sowas. Da muss man halt dann plötzlich mit Sicherheit arbeiten. Und das ist nochmal eine interessante Mechanik. Wenn man normalerweise Tools programmiert für Creator, die einfach das einsetzen und jetzt nicht die Ambition haben, irgendwas kaputt zu machen, sondern eben alle schön das, selbst die Ambition haben, das am Laufen zu halten. Das ist dann nochmal ein anderes Niveau an, ich muss jetzt ein bisschen gucken, dass man nicht zu früh die Antworten sehen kann oder sowas. Ne, so, also man darf die Antworten nicht schon in die Webseite einprogrammieren, sondern muss die unkenntlich machen oder darf die noch gar nicht reinladen, weil das könnte man zu leicht sehen dann. Also das ist so ein bisschen das Besondere an so einer Sendung, wo man dann ein bisschen mehr mit mehr Spieler und Spielerinnen zu tun hat, die dann auch, ja, wie gesagt, auch ein bisschen das Tool brechen wollen, wie man es schon sagt. Hm. Deswegen immer ganz interessant.
Okay, aber da kann ich als Teilnehmer von beiden Formaten schon sagen, also hat immer als Teilnehmer sehr, sehr gut alles funktioniert. Sowohl Community Nerd Quiz das letzte,
das ist schön,
als auch das letzte Endgegner. Ja. Da war ich ja sogar lang dabei, da kam ich ja bis ins Finale.
Mhm.
Um ein bisschen anzugeben hier.
Ja. Zu Recht.
Und da gab es.
Ey, gegen so viele Leute zu schlagen, schon respektabel. Also Respekt dafür.
Ja, gut, ich habe halt hier durch den Podcast, bekomme ich doch relativ viel mit. Und da muss ich sagen, das hat wirklich sowohl organisatorisch viel Spaß gemacht, also von den ganzen Community-Mods und wer auch immer da die Leute im Zaum hält. Und technisch auch alles, dieses. Ja, von dir geschriebene Tool, da habe ich keinen einzigen Fehler gesehen. Und soweit ich weiß, gab es doch auch, also jetzt bei den Aufzeichnungen gab es auch keine größeren Fehler, oder? Gab es da mal irgendwas bei den alten, dass irgendwas
ja, Großes? Ja, also wir hatten ja mal eine Live-Ausgabe und da sind wir schon ein bisschen, da gab es schon Momente, wo dann eine Frage nicht angezeigt wird, obwohl sie angezeigt werden soll. So Sachen gab es halt mal.
Okay, aber jetzt.
Wo dann halt mal, ne?
Ja. Aber ich meine jetzt keinen großen Ausfall oder irgendwas.
Nee, das nicht. Also, ja. Das hatte ich zum Glück, glaube ich, bisher noch nie in meiner Laufbahn. Hoffen wir mal. Ich klopfe auf Holz. Aber man merkt da vielleicht auch ein bisschen so das erste Community Nerd Quiz. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwo noch finden kann. Das glaube ich nur noch auf dem Rocket Speak Account von. Auf dem Rocket. Nee, wie heißt der? Beansplan war das, glaube ich, den ich programmiert habe. Auf dem YouTube-Kanal habe ich, glaube ich, die Aufzeichnung vom ersten Community-Nerd-Quiz. Und dann, das war quasi noch ohne Sender, das war komplett im TeamSpeak.
Das und, war doch damals noch mit Timo, oder?
Ich weiß, glaube ich, war das mit Timo oder war das noch mit Timo? Ich weiß es gerade nicht mehr, das kann ich nicht mehr klar sagen. Aber da hatten wir, glaube ich, das Video bestand aus der Webseite und irgendwo ausgeschnitten hing dann der TeamSpeak. Das war auf jeden Fall sehr günstig produziert. Mhm. Aber war eine spontane Idee, hey, nehmen wir es mal mit für die Zukunft. Das Tool sah da auch noch so schwach aus. Man konnte, glaube ich, nur buzzern und hat die Punktestände gesehen. Das war's, glaube ich. Und es hat sich so weiterentwickelt, vor allem mit der Hilfe von Chris, der halt Design gut kann. Ich kann Design nicht so gut. Deswegen hat er dann halt das Design reingehauen. Ich habe nochmal Programmier-Overhaul gemacht und das nochmal ein bisschen hübscher gemacht und ordentlicher. Und da hat mir halt weiter ausgebaut. Also es hat sich schon ziemlich gemacht, das Format. Wenn es, ja, lohnt sich auf jeden Fall nochmal, zumindest die zweite Folge nochmal anzuschauen. Gibt es ja noch, ist sogar verlinkt im Blogpost, sehe ich gerade. Das dann auch auf dem Sender lief. Oder Community-Endgegner und sowas. Also, ja, ich bin mal gespannt, wie es dieses Mal wird. Das ist, glaube ich, auch wieder live. Ich weiß gar nicht, ob das schon bekannt ist.
Wann ist denn der Termin? Steht der auch im Blog? Ich kann den Blog gerade nicht öffnen bei mir.
Ja, 17.06. um 20 Uhr live. Gut.
Ah ja.
Kann man sich richtig auslesen, aber gut. Findet auch auf dem Sender statt entsprechend. Zur Primetime am Freitag. Ja, muss natürlich einiges stabiler laufen, als wäre es eine Aufzeichnung. In der Aufzeichnung kann man schön was schneiden noch, wenn irgendwas nicht geht. Hier ist es dann live nicht so möglich. Deswegen ist es immer so noch ein bisschen anderes Niveau an Anstrengung, die man dann rein, oder an zumindest Anspannung, nicht Anstrengung, die man dann während der Live-Sendung hat. Aber ja, hoffen wir mal, dass alles so bleibt, wie es ist. Eventuell sieht man das Tool auch in einem anderen Format nochmal wieder. Da darf ich noch leider gar nichts dazu erzählen. Ah, ja. Also wir probieren gerade das Tool noch anderweitig einzubauen. Aber gucken wir mal. Das, ja, wie gesagt, darf ich leider nichts dazu erzählen. Das ist gerade das Ding, woran ich aktuell noch arbeite. Also das Tool noch mal ein bisschen auf Vordermann kriegen. Jo.
Interessant. Genau. Mhm. Ja, dann hoffe ich, dass unsere Zuhörer sich da fleißig bewerben, um als Teilnehmer ja, dabei zu sein.
Bis zum 8.6. geht's noch. Habt ihr noch genau. Ein paar Tage.
Ja.
Und ab morgen, also ab 4.6. ist die Anmeldung möglich.
Also dann? Quasi ab...
Ach, ist noch gar nicht möglich.
Also quasi ab gestern, wenn wir die Folge veröffentlichen.
Genau, ich habe gerade draufgeklickt, Teilnahme geschlossen. Die Teilnahme in diesem Gewinnspiel wurde geschlossen, aber hier steht Teilnahme möglich ab morgen, 4.6. 10 Uhr dann.
Da frage ich mal nach, weil im Blogpost steht ab sofort. Deswegen, was ist denn da los? Egal, wird bestimmt bis dahin gehen, wenn der Podcast da ist. Und wichtig ist, ich glaube, ihr müsst dürft nicht an der vergangenen Sendung teilgenommen haben. Also du wärst dann leider raus.
Ja.
Tut mir leid.
Es kommt
aber genau, jeder, der nicht mitgemacht hat. Ja. Es bewerben sich immer so viele Leute, da muss man ein bisschen gucken dann, dass jeder mal drankommt. Das ist auch immer ein großer Spaß dann. Vor allem mit Mara, die moderiert das ja wieder weg. Das ist ja der Wahnsinn.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob die schon angekündigt ist als Moderatorin. Ach hier, Gregor und Mara. Ja, stehen schon drin. Und Fabian Käufer und Anton sind auch dabei als Teilnehmer. Wird sehr spannend. Ja. Hoffentlich kommt bei Anton nur Harry Potter Fragen. Das wäre doch perfekt. Oder Herr der Ringe. Da kennt er sich gar nicht aus, habe ich gehört.
Ja, ich glaube auch. Ja, schön. Hast du sonst noch irgendwelche Ankündigungen zu machen?
Oder? Ein paar Shadow Drops. Ich bin noch ein bisschen ungeübt, wenn irgendwelche Sachen liegen. Nee, ich halte die wieder zurück. Ich behalte die, ja.
Aber ich bin gespannt, für was wir das Tool dann noch benutzen kann und was noch sehen kann.
Tja, schauen wir mal.
Ja.
Bald. TM, hoffentlich. Weiß ich nicht, ob es bald ist. Ich habe keinen Plan. Ja, aber ich glaube, man wird mich auf jeden Fall noch häufiger sehen. Unfreiwillig oder freiwillig, mal gucken. Oder auch Tools von mir auf jeden Fall sehen. Da ist noch einiges in Planung. Da gibt noch einiges, was wir noch cooler machen wollen. Auch bei der Twitch-Unit. Ich hoffe, da kriegt man dann noch einiges Tolles hin.
Ja, und bei der Twitch-Unit bist du ja auch weiterhin des Öfteren zumindest im Hintergrund zu hören. Gehe ich mal stark davon aus.
Ja, also genau, wenn mal Eddie wieder mal einen Autoflick macht oder so oder ich irgendwo mitspiele, oder, ja, ergibt sich dann meistens. Deswegen, ich bin nicht weg aus der Welt. Ich bin ja erst da, frisch. Ja. Ich hoffe, ich darf noch ein bisschen mehr mitmischen.
Und du bist ja mit deiner Mod-Vergangenheit auch in der Community sehr aktiv.
Also, ja, also ich probiere noch ein bisschen die Chats mit zu moderieren, aber es ist teilweise noch ein bisschen schwieriger geworden. Aber ja.
Aber du hast ja schon
gehört selber jetzt auch quasi zur Arbeitszeit, deswegen.
Nein, du hast ja auch selber gesagt, du liest ja auch im Forum und schreibst da ab und zu und
ja, ich probiere es auf jeden Fall
so weiter.
Genau. So was zum Beispiel Ankündigungen zu Streams oder so, dann in meinem Forum zu teilen. Da wünschen sich, glaube ich, auch viele Leute, dass wir das ein bisschen weiter verstreuen, deswegen. Und auch Feedback mitnehmen. Ich krieg auch so viele PNs die ganze Zeit, hey, hier, das hat mir bei Eddies Stream nicht gefallen und so. Gerne mehr davon. Es ist zwar schon relativ viel, aber ich probiere das halt dann schnell zu sortieren und das auch mitzunehmen, alles.
Aber auch,
ich bin auch jemand, der, ja,
auch spannend, alles auf. Auch spannend, dass die Leute dann dich anschreiben und nicht Eddie.
Ja, gut. Da schreiben sie auch Eddie an, ich weiß es nicht.
Ja, wahrscheinlich schon.
Aber könnt's auch gerne uns schreiben, weil wir sind quasi das Management und deswegen können wir das auch gut aufnehmen und sowas dann verarbeiten.
Und
deswegen ist es also auch nicht falsch, unbedingt.
Ja, und wenn es um was Technisches geht, so ist die Expertise ja dann eh bei dir.
Die Expertise, ja. Ich habe dieses Wort viel zu oft benutzt heute. ich weiß ein bisschen was und kann vielleicht helfen. Ich nenne es mal so.
Also im Vergleich zu Eddie oder Nils gehe ich mal davon aus, dass du da schon viel mehr kannst, oder?
Ja, ich weiß, wie viel die beiden schon gelernt haben. Also das ist ja unglaublich.
Okay, ja.
Wenn du mal die Streams vergleichst von früher, also von Januar oder so, bis jetzt ist schon Welten. Also darf man nicht vergessen, dass die beiden richtig viel gelernt haben. Und das ist, da bin ich mir stolz drauf. Wenn dann irgendwas gemacht wird, was ich vorgeschlagen habe, dann irgendwelche Tools genutzt werden, die man nutzen könnte. Deswegen, ich will die gar nicht unter den Scheffel stellen. Die machen da echt guten Job gerade. Deswegen, aber wenn es mal Probleme gibt,
bin
ich gerne da und helfe.
Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit unserem Interview. Und ich hoffe, du hattest Spaß mit uns. Wir haben dich nicht zu sehr gelöchert mit unseren Fragen.
Hey, es ist mal cool, auf der anderen Seite zu sitzen. Ich war ja durch meine Journalistentätigkeit, war ich ja eigentlich selbst Interviewer. Deswegen, oder jetzt mal auf der anderen Seite zu sitzen, ist mal was Interessantes. Muss ich nicht so viele Fragen ausdenken. Ist auch nicht schlecht. Okay. Nee, danke, das war echt schön mit euch. Ja, bin gespannt auf die nächsten Folgen.
Ja,
vielen Dank. Ja.
Gut, und dann rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.